Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Hallo lieber Thomas, wie geht's dir heute?
Hallo Jana, mir geht's gut, ich hoffe dir auch.
Ja, danke.
Sehr gut. Ich bin ein bisschen am Frösteln. Jetzt gerade geht's einigermaßen. Ich habe nämlich einen Heizstrahler bemüht. Aber die Heizung hier ist ausgefallen im Büro. Und das ist schlecht, weil das so knapp 16 Grad sind irgendwie. Und ich habe gemerkt, nach so anderthalb Stunden rumsitzen, auch mit Jacke, das zieht, wenn man sich irgendwie gar nicht bewegt, wirklich einfach so ein bisschen in den Körper rein. Mhm. Und ich habe heute aber trotzdem den ganzen Tag hier verbracht. Und morgen wird das Problem dann gelöst. Und sehr gut. Ich hoffe, dass ich mir nichts hole.
Prima, also sollten wir einen kleinen Schnupfer hören, dann wissen wir, woran es liegt und verzeihen es dir natürlich. Thomas, ich würde die Folge gerne starten mit einem kleinen Feedback von unserem Hörer, dem Henrik. Das hat uns, glaube ich, beide erreicht. Und wir fanden das interessant und haben gedacht, wir lesen das einfach einmal vor und kommentieren das dann vielleicht einmal, oder?
Ja, so machen wir es.
Hallo ihr beiden, ich schreibe mit Bezug auf den letzten Podcast, Folge 12. Da habt ihr euch über Naturschutzgesetze und deren Wirksamkeit unterhalten. Im Grunde kam da auch ganz gut raus, dass diese Gesetze große Schwächen haben. Es gab euerseits Unverständnis darüber, dass diese Gesetze sich letztendlich nicht am Stand der Wissenschaft orientieren, sondern mehr an Traditionen, den wirtschaftlichen Interessen im Naturhaushalt. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst auch ganz klar herausstellt, dass das nicht einfach so passiert, sondern dass Parteien durch das wirtschaftlich-liberale Spektrum hinweg diese Gesetze gemacht haben und auch wollen, dass es so ineffektiv bleibt. Eine effektive Naturschutzgesetzgebung würde nämlich a. mehr Aufwand für den Staat bedeuten und b. natürlich wirtschaftliche Interessen in Deutschland, aber auch international einschränken. Keine CDU, keine SPD, keine FDP, nicht mal die Grünen würden ein Gesetz machen, das den Anforderungen unserer Zeit gerecht werden würde. Das ist ein Ergebnis einer fehlgeleiteten Freiheitsideologie, das ist in Anführungszeichen, welche die Freiheit menschlichen Wirtschaftens an oberster Stelle stellt. Liebe Grüße, Henrik. So. Erstmal natürlich vielen lieben Dank, Henrik, für deine Zuschrift. Ich fand das interessant, das einfach einmal darauf einzugehen und vorzulesen, warum oder einfach auch vielleicht auch grundsätzlich mal hier so zu kommentieren, dass ich als Professorin an einer Universität mich grundsätzlich nicht politisch äußern werde, sondern ich Wissenschaft grundsätzlich als neutral empfinde und mich deswegen da bemühe, hier keine politischen Meinungen oder private Einstellungen zu verschiedenen Parteien zu kommunizieren, es sei denn, es ist undemokratisch und geht gegen grundsätzliches Demokratieverständnis. So viel kann ich dazu vielleicht sagen, deswegen würde ich mich zu solchen Dingen grundsätzlich eher nicht äußern hier. Ich weiß nicht, Thomas, wie du das siehst, wie du das handhabst. Du bist jetzt nicht beim Staat quasi angestellt. Wie sieht das bei dir aus?
Genau, aber ich verfüge ja trotzdem auch über öffentliche Gelder. Das stimmt. Ist auch ganz wichtig dabei. Recht ähnlich, wobei ich schon sagen muss, dass es bei mir schon auch deutlich eine Meinung gibt. Ich glaube, das ist auch schon mal durchgeklungen. Und zwar habe ich so ein bisschen diesen Standpunkt, dass ich einfach nur sehe, dort, wo es die Wissenschaft betrifft und die Art und Weise, wie Naturwissenschaften wahrgenommen werden, dort finde ich persönlich das ganz wichtig, dass ich Naturwissenschaften auch redlich vertrete in der Form, dass mir natürlich wichtig ist, dass das die Grundlage ist, auf die wir uns geeinigt haben, so gesehen, als Datengrundlage. Und wenn Dinge konkret gegen das gehen, was wir im Prinzip als gemeinsames Kulturgut da errungen haben, irgendwie was die Wissenschaft angeht, dann kommentiere ich das sehr deutlich und bin dann auch deutlich gegen Fahrtabweichungen, die da irgendwie stattfinden. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist zwar grundsätzlich so, dass wir zwar Wissenschaftsfreiheit haben, was so die Gesetzeslage angeht. Ganz so 100% frei ist es dann doch nicht. Also das heißt, da gibt es dann doch schon eine ziemliche Kontrolle, wie dann im Prinzip eingereichte Anträge genau aussehen, und einzelne Stellschrauben werden durchaus nochmal gedreht. Und das ist ein Punkt, wo ich schon sehe, dass durchaus auch politische Bezüge sich auch nochmal einmischen, teilweise in eben die Fragestellung von wissenschaftlicher Forschung.
Ja.
Obwohl das ja eigentlich nicht der Fall sein sollte. Und solange wir dieses Ungleichgewicht so ein kleines bisschen haben, finde ich auch wichtig, dass es in die andere Richtung genauso aussieht. Also das heißt, dass ich für mich sage, es ist mir zumindest wichtig zu sagen, wenn jetzt im Prinzip Dinge wirklich komplett mit Leugnungen zu tun haben, was naturwissenschaftliche Daten angeht, dann gibt's da einfach keine Gemeinsamkeit. Und dann finde ich auch, dass man Leute klar darauf hinweisen muss, dass da gar keine Gemeinsamkeit herrscht. Ne, so.
Und dann können wir beide froh sein, dass wir nicht in den USA leben, weil wir zeichnen nämlich heute an Tag X auf, an dem Tag, der leider den Wahlsieg für Donald Trump bedeutet. Das, also so viel politisch kann ich mich jetzt äußern, dass ich das nicht besonders toll finde, als Frau und als Wissenschaftlerin nicht.
Genau, das kann man nur irgendwie zur Kenntnis nehmen, ne? Also ob das irgendwie einem passt oder nicht. Ich habe so das Gefühl, dass wir irgendwie so mit so einer mitteleuropäischen Sicht, glaube ich, teilweise ein bisschen anderes Verständnis irgendwie von dem haben, was da in den USA überhaupt abgeht. Man kann es, glaube ich, nicht so ganz nachvollziehen, aber man muss es halt akzeptieren. So laufen Demokratien, und ich finde das auch schade, weil das eigentlich was ist, das knüpft genau eben da an. Also ich finde da eigentlich, ist Wissenschaftsfeindlichkeit, die dort im Prinzip jetzt gewählt wurde. Und man kann sich ja einfach Interviews jetzt mal aus den letzten 3 Monaten oder sowas ansehen, wie da zu so einer globalen menschgemachten Erderhitzung gestanden wird oder so. Das wird ja teilweise sogar als Lüge bezeichnet oder sowas.
Absolut.
Und da würde ich mir halt wünschen, dass im Prinzip durchaus Glaubensverständnisse, die da vorhanden sind, und auch insbesondere Religionsbezüge eine deutlich geringere Rolle spielen würden und natürlich irgendwie messbare Dinge eine wichtige Rolle als Gemeinsamkeit, weil wir einfach so eine starke Globalisierung haben insgesamt als Menschheit und nun mal mehr oder minder dazu verdammt sind, miteinander klarzukommen, ob uns das irgendwo gefällt oder nicht. Wir müssen es ja. So, ja. Und dann muss man auch gucken, wo die Gemeinsamkeiten sind und nicht, wo Unterschiede stecken. Und das finde ich da immer ganz, ganz gruselig, weil wenn wir nicht sagen, wir einigen uns jetzt wirklich mal gemeinsam auf eine Datengrundlage, dann weiß ich nicht, wo das hinführen soll.
Ja, ich glaube, mich trifft es persönlich halt immer, oder was heißt immer, dieses Thema trifft mich, glaube ich, deshalb, weil ich einfach viele amerikanische KollegInnen ja irgendwie habe, mit denen ich zusammenarbeite, selber fast 2 Jahre da gelebt habe und dann natürlich auch einfach, ja, die Menschen hinter den WissenschaftlerInnen da irgendwie sehe, die natürlich jetzt, wir werden sehen, wie weit sie jetzt wirklich davon dann betroffen sein werden. Aber es ist auf jeden Fall keine schöne Nachricht gewesen, dazu heute aufzuwachen.
Absolut. Und um auf das nochmal zurückzukommen, was Henrik da angemerkt hatte, ich finde, dass es irgendwo das hat einen Punkt. Also natürlich, dass wir die Systeme grundsätzlich so haben, dass Abweichungen von den Pfaden, wie sie gerade existieren, erstmal sehr langsam stattfinden. Und eigentlich, auch wenn wir uns insbesondere auch soziale Themen ansehen, ja, im Prinzip riesengroße Aufstände benötigten und irgendwelche Krisensituationen benötigten, damit sich Dinge wirklich angepasst haben. Und grundsätzlich kann man natürlich irgendwie die Sache immer rund machen und zum Schluss irgendwie so das Wirtschaftssystem oder wie auch immer kritisieren. Aber das ist halt auch keine Trendsetzung. Und deswegen finde ich das eigentlich dann auch eher uninteressant, weil ich mir denke, Dinge ändern sich halt nur mit Trends, die man eben setzt oder anstößt. Und ja, also letztlich eine Analyse, warum etwas so ist, wie es dann ist, ist natürlich auch immer ein bisschen kurz gegriffen, wie wenn man die so kurz hält. Also ich würde sagen, es ist natürlich grundsätzlich so, dass gewisse Machtstrukturen aufrechterhalten werden und dass einfach einige Menschen weniger stark interessiert sind an einigen Themen als an anderen. So, wir haben diesbezüglich halt Demokratieverhältnisse und diese Demokratieverhältnisse sind relativ stark ausgerichtet auf Wirtschaft, so ist das.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass im Prinzip diese Dinge wie wirksame Gesetzgebung, Dinge, wo man sich gesellschaftlich darauf einigt, grundsätzlich etwas sind, was nicht erreicht werden könnte. Also es ist schwierig und man sieht, das sind Begleiterscheinungen im Prinzip. Aber ohne, dass sich einzelne Menschen eingesetzt haben und auch ohne, dass einzelne Menschen geforscht hätten, hätten sich Dinge überhaupt nicht verbessert. Und deswegen finde ich eigentlich total wichtig, dass einzelne Menschen das tun, weil es hängt von einzelnen Menschen ab. Ich nehme das.
Da haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, dass wir eigentlich jetzt das neue Gesetz, die neue Regelung, Verordnung in Europa haben, aufgrund einer einzelnen Person aus Österreich, die sich gegen ihre Partei gestellt hat.
Genau, das war ein perfektes Beispiel meines Erachtens von dir, weil das wirklich, glaube ich, gezeigt hat, so, es steht und fällt mit einzelnen Personen. Und das ist ja auch so, wenn wir uns im Prinzip anschauen, wie sieht das mit der Kommunikation zu einzelnen Themen aus in Social Media oder sowas? Es sind im Prinzip relativ wenige Accounts, die einzelne Fachbereiche widerspiegeln. Wenn man sich zum Beispiel mal Wissenschaftskommunikation anschaut, da kann man im Prinzip egal in welchen Fachbereich reingehen. Ich würde mal sagen, das meiste findet man aktuell vielleicht noch in Chemie und Physik, was so Naturwissenschaften angeht. Mhm. Aber es ist trotzdem ein enorm kleiner Kreis an Menschen. Und wir haben einfach nur mal die Situation, wir haben so viel Wissen, das können wir nicht mehr alle abdecken. Das funktioniert nicht. Also man kann nicht irgendwie mit einem gewissen Grundwissen oder ja Allgemeinwissen alle Themenfelder abdecken. Das ist mittlerweile ein bisschen zu facettenreich geworden. Und auch wenn ich mir das anschaue und mich unterhalte mit Leuten, die in meinem Fachbereich forschen, also das, was die in den 70er oder 80ern an Publikationen dazu vorliegen hatten und womit die da gearbeitet haben, das ist ein Bruchteil von dem, was wir heute da vorliegen haben. Und es ist im Prinzip gar nicht mehr möglich, alles an Informationen zu bekommen. Und deswegen finde ich eigentlich das noch viel wichtiger. Also ich glaube, es wird zunehmend wichtig, je bedeutungsloser das erstmal wirkt irgendwie, je mehr Menschen das sind. Es hängt alles an einzelnen Personen. Es sind einfach einzelne Menschen, die sich einsetzen, egal ob das im Politischen sind. Und ich glaube, da sind zum Beispiel auch sehr viele Menschen, die in die Politik gehen, um eben auch Trends setzen zu wollen. Das mag dann desillusionieren, wenn man da irgendwie aktiv ist, weil man nicht so viel erreichen kann, wie man sich vielleicht eigentlich wünscht. Das ist bei mir in der wissenschaftlichen Forschung aber genauso. Also ich habe auch das Gefühl so, am liebsten würde ich viel mehr Menschen erreichen mit dem, was ich tue und hätte mehr Zeit für Kommunikation von den Inhalten oder so. Aber alles limitiert einen an allen möglichen Stellen und so limitiert halt auch so ein bisschen das System. Aber ja wichtige und ja guter Punkt eigentlich, diese Einsendung, weil...
Absolut. Dankeschön.
Ja, auf jeden Fall.
So, das zu dem Thema und weil Hendrik, glaube ich, auch noch geschrieben hat, er konnte unsere E-Mail-Adresse nicht finden. Also die steht in den Shownotes drin seit der letzten Folge und grundsätzlich ist es podcastnatur2.0@gmail.com. Und ansonsten erreicht ihr uns natürlich auch weiterhin über unsere Instagram-Accounts. So, was stand sonst so bei dir an? Hast du irgendwas zu berichten? Ich glaube, ich habe keine spannenden Dinge der letzten zwei Wochen. Natürlich passieren immer spannende Dinge, aber jetzt nichts Herausragendes.
Ja, ich bin als Interviewpartner an einigen Zeitungen gerade zu sehen. Und zwar habe ich mich total gefreut, ich habe ein Interview gegeben für die dpa Kindernachrichten.
Ach.
Und es ging um Käferkeller. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist.
Nein, was ist denn ein Käferkeller?
Das ist im Prinzip so Totholz, was eingebuddelt wird in die Erde, also so aufrecht stehende kleine Stämme, um damit unterschiedliche Insekten zu fördern im Garten oder sowas. Und ich hatte eine Journalistin kontaktiert mit einer Anfrage zu diesem Thema und ich fand das ganz spannend und das war etwas, was ich gerade auch in dem Totholz-Buch behandelt habe im Prinzip, was noch ein bisschen auf sich warten lässt, das Buch. Es kommt am 13.01. raus Und genau, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, was man im Prinzip machen kann, so im, ja, im eigenen Garten, was Kinder aktiv machen können und wie man die einzelnen Käfer, die das dann im Prinzip in den Jahren danach besiedeln, auch beobachten kann, dass man zum Beispiel dann nachts mit der Lampe einmal da dran gehen kann und kann das Holz im Dunkeln ableuchten, um dann auch wirklich die einzelnen Käferarten alle zu entdecken, weil die meisten nachtaktiv sind, wie wichtig das für unterschiedliche Vögel oder auch Igel sein kann. Und das fand ich einfach sehr schön und ja, das ist eine neue Erfahrung für mich auf jeden Fall. Und ich wusste nie, dass diese Kinderseiten, die in einzelnen Zeitungen vorhanden sind, dass die eben auch von der DPA mit versorgt werden, so gesehen. Mhm. Ja, und das war eine neue Erfahrung, die ich aber sehr schön fand.
Sehr cool. Das bringt mich irgendwie auf das Thema, weil du gesagt hast, nachts beleuchten, Nachtwanderung. Da bist du uns, glaube ich, noch einen Tipp schuldig, ne? Das machen wir vielleicht nochmal zum Ende.
Das können wir auf jeden Fall gerne machen. Bin ich noch einen schuldig? Ich weiß gar nicht.
Du hast irgendwann mal vorgeschlagen, ja. Und da meintest du, wir müssen aber noch ein bisschen warten, weil dann würden wir irgendwie mehr sehen.
Im Herbst, ja. Es ist gerade eigentlich genau die richtige Zeit.
Also na,
ich meine, wenn es angeteasert ist, vielleicht gehe ich sofort drauf ein.
Ja, dann.
Genau. Es gibt ganz interessante Insekten, die quasi erst ab dem Herbst so wirklich aktiv werden. Das, was man eher gar nicht so vermutet. Ich glaube, die meisten denken immer, Frühling und Sommer, das ist die Insektenzeit und im Herbst und Winter ist dann tote Hose.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Genau, und es ist aber gar nicht so. Also es ist schon so, dass die Artenvielfalt vielleicht nicht so groß ist, wobei man sagen muss, alle Arten, die wir so im Laufe des Jahres irgendwo beobachten können, die sind in irgendeinem Entwicklungsstadium, sei es das Ei oder die Larve oder die Puppe oder eben das adulte Tier, was sich dann quasi auch fortpflanzen kann, 365 Tage im Jahr da. Ne? Also das heißt, irgendeines dieser Stadien ist gerade da. Und dann gibt es viele Insekten, die haben im Prinzip die Anpassung, dass das Ei überwintert. Das ist auch bei einigen Schmetterlingen zum Beispiel der Fall. Es gibt zum Beispiel auch ganz schöne Anleitungen dazu, wie man Zipfelfalter im Winter entdecken kann, weil die Eier dann im Prinzip ganz spezifisch an unterschiedlichen Pflanzen zu finden sind. Mhm. Und dann gibt es eine Art, die ist dann im Prinzip an Ulme gebunden, dann gibt es eine Art, die ist an Eiche gebunden, dann gibt es eine Art, die ist an Schlehe gebunden. Und wenn man an diesen Pflanzen sucht, dann findet man auch die Eier im Winter. Dann gibt es Insekten, die haben sowas wie eine Diapause, also die überwintern im Prinzip beispielsweise als Raupe, jetzt im Boden verbuddelt oder unter Moos und verpuppen sich dann erst im Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird und so lange überliegen die mit wenig Stoffwechsel. Und dann gibt es Tiere, die überwintern wirklich als Insekt. Das sind zum Beispiel auch die Großlaufkäfer der Gattung Carabus, da machen das sehr viele. Die sitzen dann im Totholz oder im Waldboden, unter Moos, unter loser Rinde von Bäumen, alles Mögliche. Und dann gibt es Arten, die sind ganz spezifisch wirklich nur im Herbst aktiv und die ziehen sich dann im Prinzip bis in den Winter rein. Und zu dieser Gruppe, da zählen vor allem auch Laufkäfer der Gattung Dromius und Calodromius. Das sind relativ kleine Laufkäfer, die aber schön aussehen, weil die teilweise auch auf den schwarzen Flügeldecken dann gelbe Flecken haben in unterschiedlicher Anzahl und Form und manchmal auch noch einen roten Halsschild haben. Und das heißt, das sind wirklich kleine, bunte Käfer, auch wenn die teilweise sehr klein sind. Genau, und die lassen sich momentan in der Nacht jetzt auch gut beobachten auf der Borke von Bäumen.
Okay, das heißt, was müssen wir tun, wenn wir jetzt nachts lostigern?
Was man tun muss, ist im Prinzip, sich Bäume zu suchen, die eher so ein bisschen offen stehen und die dann im Idealfall noch irgendwelche Schäden haben. Also das heißt, wenn der Baum eine Höhlung hat zum Beispiel und da steht offen, sagen wir mal, eine Eiche, die irgendwo in einer Parkanlage steht auf der Wiese, dann ist das ein ziemlich gut geeigneter Baum, um da mal irgendwie auf die Borke zu leuchten. Grundsätzlich so Bäume in Alleen oder auch einzelne Bäume in Gärten, wenn die wirklich eine Rinde haben, die ein bisschen vielfältiger ist von der Struktur her, dann laufen die da drauf rum. Das kann zum Beispiel Eiche sein oder auch Pappel beispielsweise, wo man wirklich einfach eine sehr knorrige Borke hat und vor allem auch so ein Spaltensystem drin ist, weil diese Arten jagen andere Insekten in diesen Spaltensystemen. Und ja, das ist da so ein bisschen der Punkt, das brauchen die im Prinzip. Und die laufen wirklich, sobald es dunkel wird, auf der Borke rum und jagen dann im Prinzip beispielsweise kleine Springschwänze.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Nach der Zeitumstellung ist es jetzt ja leider wieder sehr, sehr früh dunkel. Das heißt, ich muss jetzt nicht bis 10 Uhr wach bleiben oder so. Ich kann auch schon um 5 lostigern mit meiner Taschenlampe.
Ja. Perfekt. Das auf jeden Fall.
Also dann schaffe auch ich das.
Sobald es dunkel wird, 20 Minuten vielleicht warten oder so.
Okay,
sehr gut. Dann so ein bisschen Zeit, sich zu verteilen und dann laufen die auch da rum. Und das ist so, dass es da wirklich ein paar Arten zu entdecken gibt. Und einige Arten leben an Nadelholz, die leben vor allem gerne auf Kiefern beispielsweise, weil die auch so eine vielfältige Borkenstruktur haben. Andere wiederum an Laubholz, einige sind an Mittelgebirgslagen gebunden, andere kommen auch im Flachland vor. Dann gibt es welche, die kommen in der Nähe von Gewässern an Küsten vor. Also man kann wirklich einzelne Arten da entdecken. Und es ist auch so sehr interessant, was da nachts alles auf der Borke rumläuft, weil man die ulkigsten Insekten finden kann, die es eigentlich noch so gibt. Um ein Beispiel zu nennen, es gibt auch noch eine Gallwespe, die im Prinzip flügellose Weibchen hat, die parthenogenetisch sind, also das heißt, die eine Jungfernzeugung haben.
Das heißt, quasi Klonen.
Genau, die klonen sich und bringen dann nur Weibchen als Folge zu als Nachwuchs vorher vor, die genetisch sich alle im Prinzip identisch bis sehr ähnlich sind, weil Mutationen also finden natürlich auch noch statt. Aber das ist eigentlich sehr spannend und dann gibt es unterschiedliche Spinnenarten und Wanzen, die man im Prinzip da beobachten kann. Und man schaut sich dann manchmal um, je nachdem, wo man in der Parkanlage unterwegs ist, selbst auch in Großstädten, wie viel manchmal auf einem Baum unterwegs ist, weil wirklich dann durchaus mal 20, 30 Individuen oder so auf einem Baum auf der Borke und umherlaufen von unterschiedlichen Insektenarten. Und man eigentlich dachte, ich habe gerade 0 Grad, es ist einfach nichts los, es ist Winter. Und die Tiere sind aber halt nicht allzu groß. Also das heißt, man schaut eher auf so 3 bis 5 Millimeter in der Regel. Aber es gibt durchaus auch mal größere Insekten, die unterwegs sind.
Das heißt, wir bewegen uns jetzt alle in den nächsten 14 Tagen mal raus, oder? Mitten in der Nacht oder zumindest, wenn es dunkel ist, mit einer Taschenlampe und gucken mal auf unsere Bäume. Ich bin gespannt, was ich hier Downtown Kopenhagen finden werde. Und wenn ihr Fotos davon macht, dann würde ich sagen, verlinkt uns gerne, oder? Bei Instagram. Und du schaust dir das mal und bestimmst es.
Sehr gerne, ja. Das funktioniert. Also die Arten kann man alle recht gut zuordnen. Und es gibt wirklich auch Seltenheiten zu entdecken. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland mit Calodromius bifasciatus, so heißt der, eine Art, die ist eher atlantisch verbreitet. Also das heißt, so, wir haben so ein paar Ökoregionen in Europa. Und das heißt, die ist eigentlich so ein bisschen westlich verbreitet und die kommt aktuell nur in Nordrhein-Westfalen beispielsweise vor. Aha. Aber ich würde eigentlich viel darauf wetten, dass man sie mittlerweile mit Sicherheit auch entweder mindestens in Rheinland-Pfalz, in Hessen oder auch in Niedersachsen finden könnte, wenn man denn danach suchen würde. Und das ist quasi vielleicht, so die Situation.
Vielleicht haben wir ja einen Zuhörer, eine Zuhörerin, die dieses Tierchen findet. Durch Zufall.
Ihr könnt ernsthaft noch neue Arten entdecken für eure Region, die davor noch niemand entdeckt hat. Also das heißt, das lohnt sich tatsächlich. Und ich mache das Ganze nur mit, also regelmäßig mit herkömmlichen Kopflampen eigentlich. Also ich gehe abends dann eine Runde spazieren. Für Leute, die irgendwie mit einem Hund unterwegs sind, ist es natürlich noch idealer, weil man sowieso ein bisschen unterwegs ist, kann da nochmal gucken. Und man kann das wirklich mitten im Siedlungsraum machen. Also das heißt, man muss sich jetzt da auch keine Sorgen machen, dass man da allein durch den Wald laufen muss, wie ich das ja gerne mache in der Nacht. Das muss man nicht freiwillig tun. Sondern man kann auch wirklich 10, 20 Meter neben einer Laterne durchaus mal schauen. Bäume, die direkt an Straßenlaternen oder sowas sind, mögen die nicht so gern.
Okay, gut,
das ist nochmal ein guter Hinweis. Hell, das suggeriert im Prinzip Tag und da sind die einfach nicht aktiv.
Ja.
Und viele Tiere mögen das Licht auch überhaupt gar nicht.
Prima. Also wir werden berichten, was wir gefunden haben.
Ja, ich bin gespannt.
Sehr gut. Dann haben wir noch was oder kommen wir zum Thema der Woche?
Wir können gerne auf das Thema der Woche zu sprechen kommen.
Also es geht um invasive Arten, nicht heimische Arten, Was ist das eigentlich alles? Was ist der Unterschied? Was sagt das Gesetz? Was für Beispiele haben wir? Was für Auswirkungen haben diese Tiere? Wir gucken mal ein bisschen genauer heute hin. Wir haben uns jetzt in den letzten Folgen immer mal wieder so ein bisschen irgendwie über invasive Arten gesprochen. Und da kam aber auch immer ein bisschen Feedback zu. Und das haben wir uns gedacht, es herrscht da immer noch einiges an Verwirrung. Und wir probieren jetzt heute einfach mal mit einer was heißt Sonderfolgen, aber mit dem, das einfach mal wirklich zum Thema dieser Folge zu machen und schauen da einfach mal ein bisschen genauer hin, oder?
So sieht's aus und ich denke, das wird uns auch regelmäßig nochmal begleiten, weil es einfach ein sehr großes Thema ist und global gesehen eines der ganz, ganz großen Probleme auch. Also das heißt, die Einführung von Organismen, die gebietsfremd sind, die das führt in vielen Regionen der Welt zum Aussterben von Arten. Und es ist auch so, dass es einfach lokal die Dinge natürlich verändert. Und gesellschaftlich wird total unterschiedlich darauf geguckt, aber es sind sich sehr viele sehr einig, es ist was Schlechtes.
So, und das ist was Schlechtes,
ja. Das ist, so eine Wertung, die man im Prinzip auch im Detail mal betrachten muss, weil mit vielen Dingen werden wir einfach leben müssen und man fragt sich dann, wie lange im Prinzip noch damit umgegangen wird. Das Themenfeld heißt im Prinzip Invasionsbiologie, also das heißt die Forschung, die sich genau mit der Invasivität und invasiven Arten beschäftigt. Und ich finde das schon ganz interessant, dass im Prinzip ist, wenn wir in der Wissenschaft unterwegs sind, in der Invasionsbiologie, weltweit sehr viele unterschiedliche Debatten geführt werden, weil sich in der Wissenschaft die Leute nämlich ziemlich uneinig sind und teilweise die Wissenschaft da auch gar nicht die Nase vorn hat, wenn wir in den Ländern unterwegs sind, weil im Prinzip die Festsetzungen dann eher doch von Behörden schon gemacht worden sind, teilweise sogar in Gesetzen verankert sind. Und da hat im Prinzip dann das Gültigkeit, was in diesen Gesetzen steht und gar nicht mehr das, was aktuell der Kenntnisstand der Forschung ist. Da haben wir eigentlich nochmal einen so einen Fall, wo man eben auch genau das sieht. Aber vielleicht klären wir erst nochmal, was invasive Arten überhaupt sind.
Genau, das ist auch eine der Anregungen. Wir haben wieder gefragt, was habt ihr für Wünsche, Anregungen, Themen, Fragen, wie auch immer. Und ich war mal ein bisschen suchen im Internet nach Definition und bin dann beim Bundesamt für Naturschutz gelandet und habe mir gedacht, na, wenn die es nicht wissen, wer weiß das denn dann? Und zwar sagen sie oder wird hier definiert, eine gebietsfremde Art ist im Gegensatz zu den heimischen, die würde man dann auch indigene Arten nennen, von Natur aus bei uns nicht vorkommend. Sie ist also durch den Einfluss des Menschen zu uns gekommen. Das ist erstmal eine gebietsfremde Art. Tatsächlich findet man das Ganze so definiert allerdings auch nicht mehr im Naturschutz, im Bundesnaturschutzgesetz. Da haben wir letztes Mal schon drüber ein bisschen gesprochen. Bis 2010 galt laut Paragraph 7 Absatz 2 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes eine gebietsfremde Art als eine wildlebende Tier- oder Pflanzenart, wenn sie in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt. Wie gesagt, das ist veraltet. Dieser Satz ist gestrichen worden in der aktuellen Fassung, Punkt 8, weggefallen. Interessant ist dann auch, was eine invasive Art ist, das hast du jetzt gerade schon gesagt. Und zwar verweist das Bundesnaturschutzgesetz da jetzt in Paragraph 7 Absatz 2 Punkt 9 auf verschiedene Listen innerhalb der EU. Das Bundesamt für Naturschutz fasst das Ganze so zusammen, dass eine invasive Art wird als invasiv bezeichnet, wenn sie, so, wo war es jetzt hier? Gefährden in ihrem neuen Einbringungsgebiet die biologische Vielfalt. So, also sie müssen direkt die biologische Vielfalt gefährden. Und dann gibt es tatsächlich verschiedene, also diese Tiere landen tatsächlich, oder diese invasiven Arten landen tatsächlich auf verschiedenen Listen. Und zwar gibt es Invasivitätsbewertungen von Neobiota-Arten, also von eingeführten Arten, ob sie jetzt eben als invasiv gelten oder als als einfach nur gebietsfremd. Das ist also, wie gesagt, wichtig zu unterscheiden und sagen, kann man dann entweder auf einer Aktionsliste landen oder auf einer Managementliste. Auf der Managementliste steht zum Beispiel der Graskarpfen, die Schwarzmundgrundel, über die haben wir auch schon mal gesprochen, und auch der Waschbär, um den soll es später auch noch mal ein bisschen genauer gehen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal hier so ein Tierchen aussuchen, ich bin hier nämlich auf der Liste. Was haben wir denn da hier zum Beispiel? Den Sika-Hirsch. Den Sika-Hirsch, den nehmen wir doch jetzt einfach mal. Und zwar
eine der größten deutschen Populationen ist, glaube ich, im Arnsberger Wald. Da laufen die auf jeden Fall rum. Da sind also die mal aus irgendeinem Gehege ausgebüxt.
Das ist jetzt allerdings eine potenziell invasive Art. Dann suchen wir da uns doch vielleicht einfach mal eine, die tatsächlich invasiv ist. Ich gucke mal. Die Wanderratte. Rattus norvegicus. Ich bin ja großer Rattenfan. Ich hatte mal Ratten als Haustiere, muss ich sagen. So, das ist jetzt eine invasive Art natürlich auf der Managementliste. Also was wird sich da jetzt angeguckt? A, Gefährdung der Biodiversität. Interspezifische Konkurrenz. Es wird sich also da jetzt angeguckt, also man muss grundsätzlich erstmal unterscheiden zwischen intraspezifischer Konkurrenz und interspezifischer Konkurrenz. Und interspezifische Konkurrenz ist also eine Konkurrenzsituation zwischen verschiedenen Arten. Also zum Beispiel zwischen der Wanderratte und der Hausratte. Rattus wäre das in dem Fall jetzt hier. So, intraspezifische Konkurrenz wäre innerhalb einer Art. Also wenn sich Ratten einer Art in Konkurrenz miteinander stehen. So, und dann wird jetzt also anguckt, eingeschleppte Art, diese gebietsfremde Art, um sie als invasiv zu deklarieren, in interspezifischer Konkurrenz. Für die Wanderratte ist das unbekannt eingestuft worden. Prädation und Herbivorie. Dann wird sich also angeguckt, wovon ernährt sie sich, was für heimische Arten werden hier gefressen. Da werden jetzt zum Beispiel kleine Vögel, Amphibien und Mäuse gefressen. Es kann zu bestandsbedrohenden Auswirkungen auf Küstenvögel kommen. Und deswegen ist das da als Ja angekreuzt. Dann gibt es sowas wie Hybridisierung. Das ist, wenn jetzt verschiedene Arten also Hybride bilden, also sich miteinander verpaaren können. Grundsätzlich gilt eigentlich eher so die Definition von Artverständnis, dass eine Art dann eine Art ist, wenn sie nicht in der Lage ist, sich fortzupflanzen mit einer anderen Art. Genau, Hybridisierung würde jetzt also bedeuten, wenn verschiedene Arten in der Lage sind, reproduktionsfähige Nachwuchs zu erzeugen. Das ist bei der Wanderratte jetzt nicht der Fall. Und dann wird sich noch angeguckt, was für Krankheits- und Organismenübertragung stattfinden kann bei den Tieren. Das ist auch nicht belegt worden für die Wanderratte. Und negative ökosystemare Auswirkungen ebenfalls nicht. Genau, das heißt, bei diesen Listen, bei diesen Managementlisten, ob eine Art invasiv ist oder nicht, wird sich eben angeguckt, was für Auswirkungen oder was für Evidenzen, was für Beweise gibt es da für diese Art, für verschiedene Punkte wie eben interspezifische Konkurrenz, Prädation, Herbivorie, ökosystemare Auswirkungen, Krankheits- und Organismenübertragung. Genau, also das sind so Punkte, die sich da eben angeschaut werden, und dann wird eine gebietsfremde Art eben darüber definiert, ob sie jetzt diese negativen Auswirkungen hat, ja oder nein, anhand dieser jetzt gerade vorgestellten verschiedenen Punkte. Und die sind natürlich, kann man sich jetzt auch vorstellen, vielleicht gar nicht immer so einfach zu beweisen, nachzuvollziehen, was da jetzt im Detail die negativen Auswirkungen in diesen verschiedenen Punkten sind.
Ja, absolut. Und vor allem, es gibt kein einheitliches System dafür. Also das ist auch die größte Kritik, die eigentlich von Forschenden da aktuell immer noch kommt. Denn normalerweise bräuchte man natürlich eigentlich eine internationale Datenbank, eine globale Datenbank, wo diese Dinge verwaltet werden. Das gibt es aber nicht, sondern die werden ganz unterschiedlich verstanden. Wir sind da schon einen Schritt vorangekommen in den letzten Jahren, im Prinzip indem die EU einzelne Vorgaben macht, aber auch in den EU-Staaten herrscht nicht das gleiche angewandte Verständnis dessen, wie so eine Invasivitätsbewertung durchgeführt wird. Und dann, das hatte ich beim letzten Mal schon ein paar Leuten zugeschickt, die hatten mir nämlich schon geschrieben, ich hatte mal eine Studie erwähnt in einer vorangegangenen Folge. Da habe ich das schon angemerkt, dass einzelne Menschen im Prinzip in der Wissenschaft das deutlich anders sehen und auch anders argumentieren, die im Prinzip auch aufzeigen in einer Studie, Riccardi und Cohen von 2007, The invasiveness of an introduced species that does not predict its impact. Das ist im Prinzip die Aussage schon davon. Also das heißt, die sagen schon ganz klar, dass die eigenen Ergebnisse, die Testungen schon ganz klar zeigen, dass das Wort invasiv nicht genutzt werden sollte, um gleichzeitig im gleichen Atemzug damit negative Auswirkungen zu verbinden, weil das häufig eben per Testung gar nicht so ist. Ja. Und die argumentieren da im Prinzip, dass die Invasivität eigentlich erstmal bedeutet, dass eine Art sich in einer neuen Region ausbreitet, ohne menschliches Zutun. Und dass diese Ausbreitungsfähigkeit per se schon mal eine Invasivität bedeutet. Und das ist auch was, mit dem ich eigentlich sehr stark sympathisiere, weil ich sehe, dass die Verbindung von mehreren Eigenschaften mit einem Begriff immer sehr schwierig ist. Aber ja, wir haben die Gesetzessituation im Prinzip bei uns und vor allem haben wir dann die Definition vom Bundesamt für Naturschutz, was bei uns natürlich Gültigkeit hat. Das heißt, wenn wir jetzt für den Raum in Deutschland das Ganze ansehen, dann macht es Sinn, sich nach diesen behördlichen Vorgaben im Prinzip zu richten. Wobei ich immer lieber nochmal einen Satz einschränkend hinzufüge und merke eben an, dass das Ganze eben auch diskutiert wird in dieser Form, wenn ich das zum Beispiel selbst behandle. Ich finde es aber sehr interessant, dass diese Uneinigkeit herrscht, seit einigen Jahren im Prinzip auch schon. Ja. Und stetig eigentlich auch neue Publikationen kommen, die dieses Thema behandeln und vor allem, die auch immer wieder einzelne Wörter behandeln. Also die wirklich auch sagen, die Sprache ist hier das große Problem. Also das heißt, in den einzelnen Ländern wird wirklich von ganz unterschiedlichen Dingen gesprochen. Und bei uns gibt es zum Beispiel auch so einen Fall, wenn man sich die rote Liste und Gesamtartenliste der Weberknechte Deutschlands anschaut, dann gelten dort einige Arten als neobiotisch, also das heißt durch den Menschen eingeführt. Und diese Arten sind eigentlich gar nicht neobiotisch. Das sind nämlich Neonatives. Das heißt, die sind selbst eingewandert durch irgendwelche Effekte, die man nicht mitbekommen hat. Das finde ich eigentlich so spannend, dass mittlerweile eigentlich zwei Arten, die bei uns enorm häufig sind, die gelten im Prinzip so gesehen als Neobiot, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Und das ist eigentlich so ein bisschen diese Schwierigkeit dieser Begriffsdefinition. Ja. Genau, aber wir behandeln jetzt invasive Arten auch mal so, wie wir das verstehen, im Prinzip gemäß der Definition, die du eben vorgelesen hattest, würde ich sagen. Dass wir einfach sagen, der Impact wird hier als negativ betrachtet.
Ja.
Und du hattest gerade ja schon einschränkend gesagt, dass manchmal Messdaten dazu gar nicht wirklich vorliegen.
Genau. Es hat uns dann eine Frage zum Thema erreicht. Ab wann sollte man denn dann eigentlich eingeschleppte oder Neobiota, also gebietsfremde oder invasive Arten, als heimisch akzeptieren? Das fand ich eine wirklich sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Und ich habe mal nachgeschaut, was das Bundesamt oder das Bundesnaturschutzgesetz dazu sagt. Und leider ist auch der Punkt nicht mehr drin. Also auch ist der Punkt ist ja da auch weggefallen. Früher, 2010, hat das nämlich mal gesagt, dass sie als heimische Art gilt. Oder eine heimische Art, also sie würde als heimische Art gelten, wenn als heimisch gilt eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, wenn sie verwilderte oder durch menschliche Einflüsse eingebürgerte Tiere oder Pflanzen der betreffenden Art im Inland, in freier Natur und ohne menschliche Hilfe über mehrere Generationen als Population sich erhalten kann. Das heißt also, Also diesen Paragraphen oder diesen Absatz gibt es nicht mehr im Bundesnaturschutzgesetz, gab es bis 2010 auf jeden Fall. Gemäß der Definition müssten wir dann tatsächlich ziemlich viele, also ziemlich eigentlich alle Arten, die wir als invasiv betiteln, weil das ist nämlich eine der, der Kenngrößen quasi eigentlich, ne, dass sie in der Lage ist, sich über mehrere Generationen ohne unsere Hilfe irgendwie zu etablieren und Populationen tatsächlich stabil aufzubauen. Das heißt, die würden dann tatsächlich alle irgendwie eigentlich auch als heimisch angesehen werden müssen, weil sie in der Lage sind, sich hier selbstständig fortzupflanzen und tatsächlich ja sehr stabil zu etablieren und auch auszudehnen. Aber wie gesagt, den Punkt gibt es nicht mehr. Von daher, ich weiß nicht, ob du da noch was zu sagen hast, kann ich tatsächlich heute nicht beantworten, wann wir heute eine invasive Art oder eine eingeschleppte Art als heimisch irgendwann akzeptieren würden.
Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt irgendwelche, ich müsste es auch nochmal nachschauen, es gibt irgendwelche Grenzen, die mal irgendwo festgelegt wurden. Ich glaube, sobald eine Art irgendwie über 100 Jahre oder sowas vorkommt, ohne das. Aber das Lustige ist, dass viele invasive Arten gar nicht erfasst sind. Mhm. Also bei den Insekten zum Beispiel. Da gibt's invasive Arten, die werden heute als selbstverständlich wahrgenommen. Das sind dann 2 Millimeter große Käfer. Bei den Schimmelkäfern, die Latridiidae, da gibt es so ein paar Vertreter. Und die haben einfach für uns gar keine Bedeutung. Die sind so klein und dann tauchen die auch bei so einer Behörde überhaupt gar nicht auf. Und das wundert mich auch seit jeher. Das ist eine interessante Situation. Genau, und dann gibt es aber, ich glaube, tatsächlich schon den Fall für einzelne Bundesländer, dass beispielsweise einzelne Bockkäferarten, ich müsste noch mal nachschauen, Emilia hatte mir das irgendwann mal gesteckt, eine Bekannte, die ich dann in Dresden kennengelernt hatte, dass zum Beispiel eine Art aus Nordamerika, die in Dresden eingeschleppt ist und dort lokale Populationen hat, mittlerweile im Prinzip auch auf der roten Liste mitgeführt wird, weil sie im Prinzip so lange ohne menschliches Zutun dort vorkommt und dann einfach so gesehen als eingebürgert betrachtet wurde. Das müsste ich aber auch nochmal nachschauen. Ja. Weil ich selbst finde eigentlich jede Einstufung da ziemlich willkürlich, muss ich gestehen. Also
ist es auch, ja.
Weil da gibt es wahrscheinlich kein vernünftiges wissenschaftliches Maß, auf das man sich gruppenübergreifend einigen könnte. Also würde ich jetzt gerade vermuten. Ich denke, dass man Wirbeltiere nicht mit Insekten vergleichen kann und Pflanzen, also Neophyten, da im Prinzip noch weniger. Und dann haben wir ganz viele Dinge, die wir gar nicht betrachten. Also das heißt Bakterien, die in den Böden verschleppt werden, die überall vorkommen, einzelne Pilzarten, die keine, nicht zu den großen Pilzen gehören und irgendwie Gefäße ausbilden und Fruchtkörper eben bilden oder sowas, sondern wirklich eher bei Schimmelpilzen oder sonst wo. Und diese Organismen finden ja gar keine Berücksichtigung, obwohl die durchaus wissenschaftlich hier und da mal aufgedeckt worden sind. Also das heißt, der Nachweis existiert schon. Und ich finde dieses Feld der Invasionsbiologie tatsächlich schwierig, auch in Sachen der Fragestellungen, die da teilweise verfolgt werden, weil es eben nicht ein holistischer Ansatz ist, sondern eigentlich sowas wie so ein umgedrehter Artenschutz. Also das heißt, man hat im Prinzip so einzelne Arten, die festgelegt sind in unterschiedlichen Kategorien. Und man hat dann unerwünschte Spezies und versucht dann mit irgendwelchen weitgehend nicht wirksamen Managementmaßnahmen diese unbeliebten Arten zu bekämpfen und einzudämmen. Obwohl im Prinzip schon im laufenden Prozess klar wird, dass das eigentlich faktisch keine Auswirkungen haben kann.
Ja.
Und damit, deswegen, ja.
Ja, das führt uns gut zu einer nächsten ZuhörerInnen-Frage. Ja. Wie ist die Gesetzeslage? Was darf man nicht? Was muss man mit invasiven Arten tun? Und dazu sagt jetzt das Bundesamt für Naturschutz auch wieder, dass es international empfohlen ist, zum Erhalt der biologischen Vielfalt Regelungen zu invasiven Arten auf einem 3-stufigen Ansatz aufzubauen. Und zwar im Sinne des Vorsorgeprinzips soll erstmal primär die Einbringung weiterer Arten verhindert werden. Neuinvasive Arten sollen durch ein Frühwarnsystem rechtzeitig erkannt werden und ihre Etablierung und Ausbreitung, solange dies noch machbar und finanzierbar ist, durch Sofortmaßnahmen verhindert werden. Ist dies nicht möglich oder die invasive Art schon lange bei uns und weit verbreitet, sollen ihre Auswirkungen je nach Einzelfall gemindert werden. Ja, und da sind wir dann wieder bei dem Thema, weshalb ich letztes Mal schon auch gesagt habe, wenn zum Beispiel bei Befischung im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie invasive Fischarten wie die Schwarzmundgrundel in Deutschland gefangen werden, dann müssen die eben, dürfen die nicht zurückgesetzt werden. Interessant finde ich tatsächlich auch, und da schlagen wir nochmal die Brücke zu dem, was du letztes Mal auch gesagt hast, dass das Bundesnaturschutzgesetz, und das ist ja eigentlich auch ein bisschen absurd, ne, soll ja irgendwie eigentlich die Natur schützen, steht aber hier tatsächlich drin, und das sagt auch das Bundesamt für Naturschutz, das Ansiedeln bestimmter gebietsfremder Arten ist tatsächlich in Ordnung oder ist genehmigbar, wenn sie im Rahmen von Land- und Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei oder biologischem Pflanzenschutz erfolgt. Das heißt, wenn also die Forstwirtschaft, die Jagd oder Fischerei Interesse daran hat, dann dürfen auch gebietsfremde Arten angesiedelt werden.
Genau.
Das ist natürlich, ja.
Ja, dem verdanken wir im Prinzip auch sehr viele invasive Arten, das muss das man stimmt, auch nochmal sagen.
Es sind aber auch oft die Biologen, ne? Da können wir uns jetzt nicht ausnehmen.
Die sind häufig schuld, das stimmt. Ja. Also das heißt, wenn ihr Schuldige sucht, zeigt auf jeden Fall immer am stärksten auf die Biologen. Ja. Denn die verfassen die Gutachten, die dann zum Schluss sagen, diese Art können wir für die biologische Schädlingsbekämpfung selbstverständlich in das Gewächshaus reinsetzen. Das ist gar kein Problem. Ja. Und dann ist plötzlich der asiatische Marienkäfer in ganz Europa die häufigste Marienkäferart. Ja. Und hat im Prinzip heimische Dinge, was Gesellschaften angeht, komplett umgedreht. Mhm. Und wir haben heute die Situation, dass wenn heute Kinder groß werden, auch viele junge Menschen, die jetzt vielleicht schon 15 sind, die jugendlich sind, die nehmen in den Städten Harmonia axyridis, den asiatischen Marienkäfer, der jetzt gerade vor allem auch im Herbst in die Wohnungen wandert, zum Überwintern, ja eben als die häufige Marienkäferart war. Mhm. Wenn wir aber vor die 2000er, wenn noch mal uns das Ganze ansehen, da war diese Art einfach nicht da. Das heißt, da waren die häufigsten Marienkäfer, die man im Siedlungsraum getroffen hat, der 7-Punkt-Marienkäfer, Coccinella septempunctata, den glaube ich auch alle kennen, so als den klassischen Marienkäfer, den glücksbringenden Marienkäfer, wenn man den irgendwo auch aus Schokolade sieht oder so. Oder Adalia bipunctata, der 2-Punkt-Marienkäfer. Und das sind heute in den Siedlungsräumen eben nicht mehr die häufigsten Arten. Und das ist ein Fall, der ist aus der biologischen Schädlingsbekämpfung heraus entstanden.
Ich habe da eine lustige persönliche Anekdote zu.
Lass hören.
Also ich bin ja ein Kind der 90er. Das heißt, ich gehöre zu den Leuten, die noch mit den heimischen Marienkäfern aufgewachsen sind. Und zwar hatten wir damals in dem Haus, wo ich gewohnt habe, in Bielefeld, das war ein Reihenendhaus, eine Buchenhecke, eine Rotbuchenhecke. Und da hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, Läuse drauf. Und dann hatte mein Vater die Idee, das war, glaube ich, auch ziemlich teuer, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest erinnere ich mich an die schimpfenden Kommentare meiner Mutter, irgendwelche Marienkäfer zu importieren. Du wirst vermutlich wissen, welches es gewesen sind. Kamen die vielleicht aus Australien oder aus Asien irgendwo? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kam eine Box mit Marienkäfern an, die auf dieser Hecke ausgesetzt werden sollten, um diese Läuse zu essen. Und es hat, glaube ich, ziemlich viel Geld gekostet. Und was haben diese Marienkäfer getan? Diese wurden ausgesetzt auf der Rotbuchhecke und sind natürlich einfach weggeflogen.
Ja. Der Klassiker.
Die scheiß Läuse sind natürlich immer noch da gewesen. Ja, also auch meine Familie hat da aktiv beigetragen.
Na so. Hier kommen die Sachen raus. Ich hatte die Faunverfälschung auf jeden Fall durch die Gottesanbeterin an einer der früheren Folgen angemerkt aus dem Urlaub aus Kroatien. Ja. Und hier ist die Faunverfälschung auf australische Marienkäfer zurückzuführen. Ja. Auf das ist schon mal interessant, ja. Nein, das ist genau das, so funktioniert es aber letztlich auch. Ne? Wir lernen auch übrigens nicht dazu. Also das heißt, die Niederlande, die hat gerade erst eine Staublaus, eine Psychoptere, also Psychoptera, so heißt die Insektenordnung, eingeführt, die sich im Prinzip vom japanischen Staudenknöterich ernährt. Und das ist auch etwas, es gilt dadurch, dass die Art als monophag gilt, also ausschließlich auf diese Pflanze angewiesen, was die Nahrungsaufnahme angeht und auch was die Entwicklung angeht, ist das als unbedenklich im Prinzip deklariert worden. Aber ich finde das dann doch interessant, weil ich habe immer das Gefühl, man lernt einfach nicht dazu in diesen Bereichen. Also man denkt dann immer, das ist jetzt sicher, das können wir auf jeden Fall machen. Ja. Und dann gibt es dann plötzlich irgendwann doch mal einen Würzpflanzenwechsel oder sonst was und dann hat man den Salat. Und das ist aber dieses Risiko wird da stets in Kauf genommen. Und es ist sogar so, dass wir sehr viele invasive Arten sogar auch haben. Bei kleinsten Wespen, die als Parasitoide im Prinzip leben, die eben den Blattläusen und sowas hinterherjagen, weil sie eben auch in der Landwirtschaft sehr häufig eingeführt worden sind in der Vergangenheit und jetzt einfach Bestandteil sind von der Fauna da draußen und für die gibt es definitiv keine Invasivitätsbewertung. Das heißt, das sind eben solche Arten. Und auch der Baum des Jahres fällt mir gerade ein, die Rotbuche, der Baum des Jahres 2025, der gerade erst gekürt wurde als Klimabaum, aus Biodiversitäts Forschungssicht vollkommen uninteressant, dieser Baum. Also das heißt,
auch da hat uns eine Zuhörerfrage erreicht. Ich fände eine Einordnung der Wahl Baum des Jahres, Roteiche, potenziell invasiv. Eurerseits super. Thomas,
da sind wir dabei.
Leg los.
Genau, es ist tatsächlich sehr seltsam. Also man muss sagen, man hat dieses Vorgehen, vor allem da, wo Wirtschaftsinteresse ist, da wird sehr häufig eben nicht darauf gehört, auch was irgendwie beispielsweise andere Akteure aus der Wissenschaft sagen, sondern da wird einfach durchgesetzt, was man durchsetzen möchte. Und die sogenannten Klimabäume, die wirklich gut geeignet sind, weil sie aus anderen Regionen der Erde stammen, hier im Prinzip keine Tiere haben, die sie irgendwo und auch häufig keine Pilze, die sie irgendwie zersetzen und die deswegen ohne irgendwelche Schäden wunderbar wachsen und dann auch noch mit den Witterungsbedingungen klarkommen. So zum Beispiel halt die amerikanische Roteiche. Die werden dann ganz besonders natürlich hervorgehoben, auch wenn sie halt aus Biodiversitätsperspektive wirklich absolut uninteressant sind, also in sämtlicher Hinsicht. Aber man kann die Bäume schön wachsen lassen, man kann das Holz später ernten, man kann Profit daraus generieren und dann sind diese Dinge dann häufig sehr egal und das ist natürlich sehr schade. Also das heißt, dass man im Prinzip, vor allem wenn man sich das anschaut, also Baum des Jahres ist eigentlich auch, da spielt insbesondere, glaube ich, auch Naturschutz eine Rolle. Also das heißt, dass man so diese Perspektive mit beleuchten möchte bei den Kriterien bei dieser Wahl Baum des Jahres. Aber ich habe das gelesen, habe sofort mit dem Kopf geschüttelt und habe mir auch gesagt, ich ordne das nicht ein. Also ich kommentiere in Social Media nichts dazu, gar nichts, weil das irgendwie nicht nachvollziehbar ist. Also, aber so nutzt, also man sieht vor allem von der Forstwirtschaft aus, das sehr häufig. Jetzt einfach diesen Klimawandel für sich zu nutzen, für das Eigeninteresse zu nutzen, im Prinzip dann zwei Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen. Und das ist natürlich irgendwie ein Vorgehen, was sich mir nicht so ganz erschließt. Also jetzt, wo man gerade versucht, irgendwie in den letzten Jahren so auch diese Umweltthematiken so ein bisschen zusammenzubekommen und wirklich mal die Dinge gemeinschaftlich zu denken, gemeinsam zu denken, Klimaschutz gemeinsam mit dem Erhalt von biologischer Vielfalt zu denken und sowas. Das wird dann nicht gemacht, sondern man sieht einfach, das eignet sich sehr gut, also wird das jetzt mal der Baum des Jahres und er spielt für uns eine enorme Rolle, was im Prinzip Aktionen für den Klimaschutz angehen, weil man ihn im Prinzip pflanzen kann und der Baum hält dann auch noch deutlich besser als die ganzen Bäume, die man bisher so angebaut hatte. Das ist natürlich irgendwo eine traurige Entwicklung, also ich kann das nicht wirklich nachvollziehen und da kann man aber einfach sehen, da steckt halt wirklich einseitiges Interesse hinter und nicht vielfältiges Interesse in der Gesellschaft.
Jetzt hast du gerade schon den japanischen Staudenknütterich angesprochen. Hast du da noch mehr Infos zu? Ich muss gestehen, ich so gar nicht. Aber es gibt einen Zuhörer, den würde das Thema japanischer Staudenknüterich interessieren.
Ja, im Prinzip relativ wenig, was das angeht. Also es ist ja eine Pflanze, die bei uns sehr viele Gewässer begleitet und auch weitere Störstellen, wo im Prinzip auch teilweise viel, viel Stickstoff vorkommt. Also vor allem Störstellen werden sehr gern besiedelt im Bereich von Siedlungen. Aber wir haben beim letzten Mal auch über die Wupper gesprochen, wo du auch Kartierungen durchgeführt hattest.
Oh ja.
Und da ist es zum Beispiel so, dass dieser Fluss eigentlich ja fast durchgehend begleitet ist von japanischem Staudenknöterich. Mhm. Und diese Art steht da an sehr, sehr vielen Stellen. Und dann im Prinzip auch noch in Kombination mit dem Springkraut, was eben auch noch ein Neophyt sind. Und man sieht, dass dort eigentlich fast nur noch neophytische Gesellschaften vorkommen bei den Pflanzen und sehr viele Dinge bedecken, sehr viele Bereiche. Und das ist eigentlich so, dass man grundsätzlich sagen kann, dieses Thema bei den Pflanzen, das ist natürlich auch etwas, das verhält sich relativ ähnlich zu dem bei den Tieren, nur dass man es vielleicht noch ein bisschen stärker wahrnimmt in einigen Bereichen, weil die Pflanzen deutlich auffälliger sind und Bestände davon deutlich stärker auffallen können. Und vor allem, die dringen teilweise auch in Gärten vor und ärgern dann im Prinzip auch die ein oder andere Person mit dem eigenen Garten. Aber ja, eigentlich muss man sagen, dass auch das zu etwas führt, was einfach eine Veränderung von Gesellschaften bedeutet. Und diese Veränderung von Gesellschaften kann ich im Prinzip erstmal gar nicht großartig bewerten und finde auch so eine pauschale Bewertung sehr uninteressant, weil ich habe keine Kristallkugel für die Zukunft. Das ist immer das, was mir fehlt. Also mir fehlt immer so eine Kristallkugel, weil letztlich sehr häufig da irgendwelche Argumente folgen oder Ängste mit verbunden sind oder sonst wie und manchmal einzelne Arten dann bekämpft werden, auch bei diesen Pflanzenarten. Aber ob diese ganzen Dinge überhaupt in irgendeiner Form wirksam sind und ob sie dazu führen, das ist halt was wirklich absolut in den Sternen steht. Und ich finde, dann muss man halt eher überlegen, kann man sich mit solchen Dingen arrangieren? Ja. Kann man solche Dinge überhaupt managen oder nicht? Das heißt, sieht man einen Management-Erfolg, der messbar ist? Ist der nachhaltig messbar, sodass ich sagen kann, wenn ich diese Pflanzenart im Prinzip versuche, aus einem Gebiet zu verbannen, dann taucht sie dort wirklich nicht mehr auf oder schadet auch im Prinzip den heimischen Arten dann nicht mehr? Und das ist an sich immer alles sehr komplex, aber ich lande immer wieder bei dem gleichen Problem. Ich müsste im Prinzip messen, um zu sagen, was sind hier sinnvolle Maßnahmen?
Ja. Ich glaube, das greift grundsätzlich einfach auch ein Thema auf, was uns erreicht hat, was viele Leute irgendwie so bewegt, ist, was für Studien, was für Belege gibt es eigentlich dazu, wie sehr einzelne Arten invasiv sind und unserer heimischen Biodiversität tatsächlich schaden. Also das haben wir jetzt schon öfter irgendwie auch aufgegriffen. Das ist tatsächlich sehr schwer zu messen. Es gibt da für viele Arten tatsächlich kaum Belege. Und im gleichen Zug ist es dann auch eine andere Frage noch, gibt es auch invasive Arten, die unser Ökosystem positiv beeinflussen? Und ich glaube, da sind wir dann beim Thema, was du auch gerade gesagt hast, wir haben keine Kristallkugel, wir können nicht in die Zukunft gucken. Fakt ist aber, unsere Umwelt verändert sich, unsere abiotischen Parameter, also die Temperatur zum Beispiel verändert sich, also alles, was nicht irgendwie lebend ist, alles um uns herum verändert sich tatsächlich mit verschiedenen, also Temperaturerhöhungen sind oder extreme Wetterereignisse sind jetzt hier nur irgendwie ein Beispiel dafür, Nährstoffverfügbarkeiten und so weiter, also wir haben einfach so eine extreme Umweltveränderung, ja. Das ist nicht umsonst, ich glaube, in den letzten 170 Jahren den größten Anstieg an invasiven Arten oder an Neobiota, an nicht heimischen Arten gegeben hat, seitdem sich damit eigentlich irgendwie beschäftigt wird. Und inwieweit solche Arten vielleicht in Zukunft aber auch was Positives für uns, für unsere Biodiversität oder überhaupt für unsere Ökosysteme mitbringen werden, weil wir einfach heimische Arten verlieren, oder die tatsächlich dann invasiv in anderen Gegenden werden. Das ist eine interessante Frage. Weiß ich gar nicht, ob wir dazu heute überhaupt schon wirklich was sagen können oder ob das nicht auch einfach so ein Beispiel dafür ist, wie wichtig da auch einfach Wissenschaft ist, um solche und so, vor allem auch Langzeitstudien, um sich solche Effekte auch einfach mal anzuschauen.
Ja, und da ist dann auch wieder genau die gleiche Frage eigentlich. Was heißt da positiv? Was heißt in einem anderen Bereich negativ? Also das, was man eigentlich sieht, ist ja, dass die sich in Nahrungsnetze eingliedern und dass einzelne Dinge schwinden und darunter leiden. Also das kann man schon sehr deutlich erkennen. Und man muss sagen, dass es bei uns noch verhältnismäßig gut aussieht. Also andere Bereiche der Erde, die sind doch noch deutlich stärker getroffen davon. Und das liegt auch so ein bisschen an dem Breitengrad. Also das heißt, viele von diesen invasiven Arten, die wir bei uns haben, die müssen aus ähnlichen Breitengraden im Prinzip stammen. Und deswegen sind es eben im Prinzip häufig Arten, die sie so entweder aus dem asiatischen Bereich oder aus dem amerikanischen kommen und da in relativ verhältnismäßig ähnlichen Breitengraden vorkommen. Also das heißt, die kommen mit diesen Klimabedingungen irgendwie zurecht. Genau. Und das sieht bei Arten im Prinzip, die es ein bisschen wärmer brauchen, als es bei uns ist, teilweise komplett anders aus, weil die haben ein viel größeres Spektrum auf der Erde, wo die im Prinzip vorkommen können. Und um mal Beispiele zu nennen, das, was man bei uns vielleicht als aus dieser Terraristik und sowas da vielleicht so ein bisschen kennt, sind diese Achatschnecken. Es ist, der alte Name war Achatina fulica. Ich weiß nicht, die Gattung hat es da, glaube ich, geändert.
Okay.
Aber diese Achatschnecken, die sind relativ beliebt. Das sind große Schnecken, die sehr schnell wachsen. Und die sind sehr friedvoll bei uns im Terrarium und begeistern viele Menschen. Ich glaube, es gibt ganze Social-Media-Accounts, die leben nur davon, dass im Prinzip die den ganzen Tag sich ihre riesigen Schnecken auf die Hände, auf die Gesichter oder sonst wo draufsetzen. Und die Achatschnecken sind im Prinzip zum einen für Nahrungsmittel, also das heißt für die Nahrungsmittelproduktion verschleppt worden, in Farmen gehalten worden teilweise und haben es dann geschafft zu entweichen. Und die sind ein sehr großes Problem in ganz vielen Ökosystemen geworden. Also das heißt, die fressen im Prinzip auch viele andere Schnecken und Weichtiere auf. Und durch die Körpergröße sind die dann auch in diesen Bereichen teilweise ziemlich auffällig und einzigartig. Und das sind nicht nur Achatschnecken, sondern es gibt auch andere Raubschnecken, die sich wirklich zum Beispiel nur darauf spezialisiert haben, andere Schnecken zu fressen. Und es gibt eine ganz, ganz traurige Geschichte bei der Gattung Partula. Das sind Baumschnecken. Die auf, ja, jetzt müsste man wissen, auf welchen Inseln sie vorkamen. Ich schaue mal ganz kurz nach. Das fällt mir nämlich gerade ein. So. Also, und zwar, das ist schon, die Wikipedia sagt uns, dass sie schon durch die Zerstörung des Lebensraums und Einschleppung invasiver Tierarten sind die meisten der etwa 75 bekannten Arten ausgestorben. Also man muss sich wirklich mal klar machen, dass hier 75 Arten bekannt waren und mittlerweile die meisten Arten ausgestorben sind. Das ist eine ganz traurige Liste, die man sich da in der Wikipedia angucken kann, weil da steht dann im Prinzip Systematik: zur Gattung Partula gehören folgende Arten. Partula affinis ausgestorben, Partula approximata ausgestorben. Und diese Liste geht dann im Prinzip ewig weiter. Und einzelne Partula-Arten kommen aktuell nur noch in Zoos vor. Also das heißt, die werden künstlich am Leben gehalten, so gesehen. Ein Vorgehen, was wir irgendwann auch mal besprechen können, so grundsätzlich vielleicht so ein bisschen dieser Versuch, durch Erhaltungszuchten irgendwelche Arten zu erhalten, die man wieder in die Natur einführen möchte, was so semi-gut funktioniert. Und das ist hier im Prinzip so, dass die Achatschnecke, also Achatina fulica, die ich eben genannt hatte, eben zu diesen Problemen gehört. Und zwar sah es da so aus, dass diese Art eingeschleppt wurde auf welchen Inseln alles. Also das heißt,
übrigens ist der Gattungsname angeblich jetzt Lissachatina.
Okay, Lissachatina fulica dann, genau. Und da ist es so, dass die so ein Problem geworden ist lokal, dass die auf die Idee gekommen sind, 1974 im Prinzip ja, zu sagen, auf Tahiti und anderen Inseln, wo diese Patula-Arten vorkommen, da ist die Hartschnecke ein Problem geworden. Und wir setzen dann eben die rosige Wolfsschnecke, Euglandina rosea, aus, um diese ganzen Hartschnecken fressen zu lassen. Und was ist passiert? Die hat nochmal einen oben drauf gesetzt und hat nicht die ganzen Hartschnecken gefressen, sondern natürlich die ganzen heimischen Patula-Arten.
Aber wir lernen auch echt nicht dazu, ne? Die Menschheit ist manchmal so dumm, es ist unfassbar.
Es ist wirklich, also es ist eine ganz traurige Geschichte mit diesen Schneckenarten, die auch wirklich nur ein Beispiel sind. Ne? Also es gibt global wirklich unzählige Beispiele für Arten, die wir durch unser Verhalten innerhalb von wenigen Jahrzehnten komplett ausgelöscht haben, obwohl diese Arten teilweise Hunderttausende bis ja Millionen Jahre Entwicklung evolutionär hinter sich haben. Ne? Also das muss man erstmal hinbekommen. Und diesen Impact, den man da im Prinzip sieht und insbesondere auch auf Inseln sieht, den haben wir bei uns, was invasive Arten angeht, zum Glück noch nicht erreicht. Also das heißt, da haben wir die Situation, dass bislang noch keine Arten in Mitteleuropa ausgestorben sind aufgrund von anderen invasiven Arten. Aber es gibt schon durchaus stark gefährdende Arten. Ne? Und das, was man vor allem, glaube ich, auch sieht und was ein Beispiel war, was uns auch als Zusendung erreicht hatte, da würde ich dann gleich mal zu überleiten, was wir schon die letzte Folge angekündigt hatten, dass das irgendwann mal kommt. Das ist im Prinzip so eine ganz populäre Art, das ist der Waschbär. Und
der Waschbär.
Genau, Kassel, die Hauptstadt der Waschbären bei uns in Deutschland, ist auf jeden Fall so, dass da, ich hatte nochmal nachgeschaut, eine Studie, die ist auch schon jetzt knapp 20 Jahre alt, die hat damals für einen Quadratkilometer in Kassel so 50 bis 150 Waschbären Individuen ausgerechnet. Und das Interessante ist, das entspricht den Vorkommen, die im Prinzip als Siedlungsfolger in den USA teilweise auch bekannt sind. Da ist es schon länger bekannt, dass Waschbären Siedlungsfolger sind vor allem und insbesondere im städtischen Raum in einem sehr großen Maße besiedeln. Ich folge auch sehr gerne Content in Social Media, wo Leute Waschbären als Haustiere haben und mit denen zusammenleben und den ganzen Tag süße Waschbär-Videos posten. Das muss ich sagen, dem bin ich auf jeden Fall verfallen. Und da ist es aber so, dass das zum Beispiel, der gehört als Allesfresser, der natürlich einen großen Energiebedarf hat und dann auch nicht klein ist gerade. Und dadurch, wenn man jetzt an diese Dichten sich das Ganze mal anschaut, natürlich auch eine ganze Menge vertilgt und an Biomasse benötigt, um davon zu leben zu können. Der sammelt natürlich alles Mögliche ein und das kann auch bis hin zur Gefährdung von einzelnen Arten dann wirklich führen, weil er entweder im Prinzip die Tierarten denen auch nachstellt. Man kann jetzt, was wäre ein Beispiel, was ich persönlich kenne, ist zum Beispiel, dass er auch gerne in den Randbereichen von stehenden Gewässern hingeht und die Großmuscheln aus dem Grund rauszieht und frisst, weil die natürlich sehr eiweißreich sind und eine hohe Biomasse haben, viel Energie bedeuten und einen relativ geringen Aufwand daran zu kommen. Und die Großmuscheln bei uns aber durch die Verschmutzung der Gewässer sehr stark gefährdet sind in vielen Fällen und auch im Prinzip nach dem Bundesnaturschutzgesetz alle geschützt sind, bis auf die invasiven Arten, die es da wiederum gibt. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel, was ich jetzt da kenne. Aber wir hatten eine konkrete Frage dann noch zu den Waschbären, ne?
Genau, und zwar wurden wir gefragt, wie unsere Meinung zu der Aussage ist, dass der Waschbär keine Bedrohung für die heimische Tierwelt ist. Und im gleichen Zug dazu hat uns auch heute nochmal ein Thema, ja, jemand sich für den Waschbär interessiert, Jagd als Eindämmungsmaßnahme beim Waschbär. Ich habe den Waschbär natürlich auch gefunden in unserer Liste vom Bundesamt für Naturschutz, warum er denn jetzt als invasiv gilt. Und zwar wissen wir jetzt ja schon, er steht ja auf der Managementliste, das heißt, er soll aktiv entfernt werden. Die Gefährdung der Biodiversität wird angegeben mit der interspezifischen Konkurrenz. Also es soll eine Raumkonkurrenz mit Vögeln auf Horstbäumen und in Baumhöhlen geben. Hier wird insbesondere Waldkauz genannt. Und dann drei Studien als Belege genannt. Nahrungskonkurrenz mit Wildkatze und Dachs konnte nicht bestätigt werden. Das heißt, hier ist eine Wertung abgegeben worden als begründete Annahme der interspezifischen Konkurrenz mit heimischen Tieren. als Ja angegeben, also als belegt angegeben ist die Prädation und Herbivorie. Der Waschbär frisst im Frühjahr bevorzugt Eier und Jungvögel, Fische, Amphibien, unter anderem den gefährdeten Moorfrosch und Reptilien, unter anderem die lokal gefährdete Ringelnatter, sowie später im Jahr wirbellose Obst, Nüsse und verschiedene Pflanzen. Negative Auswirkungen auf die vom Aussterben bedrohte europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis sowie auf die stark gefährdete Gelbbauchunke Bombina variegata liegen vor. Was nicht bewertet oder was unbekannt ist, ist, inwieweit es eine Krankheits- und Organismenübertragung stattfindet und tatsächlich auch inwieweit negative ökosystemare Auswirkungen werden hier auch als unbekannt angegeben. Es wird dazu gesagt, starker Prädationsdruck im Frühjahr auf kleine Wirbeltiere könne zu Veränderungen von Nahrungsbeziehungen führen. Ob eine Gefährdung heimischer Arten besteht, ist unbekannt. Was verneint wird, also wo keine negative Bewertung abgegeben worden ist, ist zur Hybridisierung. Es gibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Gefährdung der heimischen Arten durch Hybridisierung. Ich glaube, dass man grundsätzlich, habe auch ein bisschen in den Studien rumgegraben, um jetzt irgendwie sagen zu können, ist da jetzt ein Problem oder ist da jetzt kein Problem für unsere heimische Tierwelt? Und ich habe tatsächlich wenig Konkretes, viel und aber auch viel Unterschiedliches gefunden. Also ich habe Studien gefunden, die sagen, es gibt so gut wie keine belegbaren Auswirkungen, dass er da jetzt irgendwie, natürlich hat er ein gewisses Beutespektrum und wie du auch schon gesagt hast, omnivor, der frisst also wirklich viel und verschiedene Dinge vor allem. Damit ist er aber auch nicht alleine in Deutschland, ne? Also da gibt es auch andere Tiere, die da ähnliches Spektrum irgendwie haben. Und dann gibt es andere Studien, die irgendwie sagen, dass er durchaus negative Einflüsse auf bestimmte Arten hat. Ich weiß nicht, was du dazu jetzt noch gefunden hast.
Ja, auch mit dieser konkreten Fragestellung, ob die Populationen dadurch ausgelöscht werden, ob Arten im Prinzip lokal dadurch verschwinden, habe ich eigentlich kein belastbares Beispiel gefunden mit standardisierten Messungen. Ich habe viele Anekdoten und sowas gefunden, also auch deutschsprachige Fachzeitschriften, die im Prinzip einzelne Fallbeispiele genannt haben. Ich habe mal Magenanalysen gefunden, wo man im Prinzip dann die Verbindung herstellen kann zu einzelnen Dingen, die gefressen worden sind. Aber ich habe eigentlich wenig gefunden, was auch wirklich belastbar ist in Sachen negativer Auswirkungen. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist sehr viel diese Debatte eben auch bei Vögeln, die ich aber auch mit heimischen Arten kenne. Also das muss man auch nochmal sagen, dass eigentlich bei Vögeln, also momentan aus Schutzgründen an vielen Stellen Waschbären geschossen werden. Das heißt, die auch mit dieser Begründung geschossen werden im Prinzip. Es werden aber auch sehr viele andere Prädatoren geschossen. Also das heißt, auch heimische Arten, wie beispielsweise Füchse, Dachse, Marder, ganz unterschiedliche Arten, die in irgendeiner Form einen Prädatorendruck darstellen können für einzelne Vogelschutzprojekte oder sowas und einzelne Bodenbrüter zum Beispiel, da gibt es auch sehr viel zu. Die werden also im sehr großen Stil wirklich eingedämmt. Und das Ganze tut man hier halt eben auch mit dem Waschbären, wobei nur über den negativ gesprochen wird. Also das heißt, da hat man tatsächlich irgendwie diese negative Verbindung dazu, wenn man sich die gleichen Eindämmungsmaßnahmen, die räumlich manchmal stattfinden, mit Füchsen ansieht, dann wird über Füchse jetzt eigentlich nicht so negativ gesprochen. Genau, und ich glaube, das ist immer so dieses Grundproblem. Also das heißt, mir fehlen einfach belastbare Messungen und prüfbare Messungen, wo man wirklich sagen kann, das hier ist also eine ganz klare Sache, die jetzt bei dieser invasiven Art stattfindet und wir haben ein Szenario, dass wir das eindämmen könnten. Also das heißt, wir könnten im Prinzip das Ganze in den Griff bekommen. Und das kenne ich eigentlich gar nicht, sondern ich sehe jetzt eigentlich hier nur pauschales Handeln, weil man im Prinzip einzelnen Schutz durchsetzen möchte. Und das ist ja eine Wertung von uns. Also das heißt, diese Baseline, was jetzt eine Daseinsberechtigung hat und was nicht, das ist das, was wir durch den Naturschutz geschaffen haben. Das sind ja teilweise erbärmliche Populationen, die dann noch irgendwie aufrechterhalten werden. Das muss man auch sagen. Also ich kenne im Prinzip einzelne Vogelarten, die schaffen es im Prinzip da nur seit Jahrzehnten durch Schutzeinsatz und im Prinzip dadurch, dass da Hunderte von Wildtieren abgeknallt werden, schaffen die das zu existieren an einzelnen Punkten. Und es ist im Prinzip schon die Frage, schafft man sich die Welt da, wie man sie haben möchte? Oder ist das wirklich ein Bewahren von dem, was wirklich da ist? Ne? Das ist, ist die Frage. Also was ist die Baseline? Also genau, beim Waschbären finde ich das sehr auffällig. Also ich finde da, beim Waschbären wird wirklich viel diskutiert und debattiert und vor allem in den letzten Jahren auch nochmal mit den einzelnen Ausbreitungen, dass da wirklich die Debatten einfach auch größer werden drum. Hm. Während die Datengrundlage nicht besser wird und man sieht hier, dass eigentlich sehr wenig Forschung stattfindet.
Ja. Ja, absolut. Zu dem Thema, ob jetzt irgendwie Jagd da irgendwie was bringt oder inwieweit grundsätzlich also Eindämmungsmaßnahmen bei invasiven Arten irgendwie was bringen, ohne da jetzt Jagd zu sehr bewerten zu wollen, ist es grundsätzlich so, dass es ja zwei kontrollierende Faktoren gibt in der Biologie, wie Populationen irgendwie kontrolliert werden. Und das ist entweder nicht genug Ressourcen, also Nahrung, oder hoher Prädationsdruck, also viele Räuber, die diese Tiere quasi fressen. Und es ist grundsätzlich so, dass eine Population, auch wenn sie, da gibt es verschiedene Arten in Deutschland, die ja wirklich stark am Wachsen sind und sich am Ausdehnen sind, keine Population ist in der Lage, unendlich zu wachsen, sondern irgendwann ist diese Kapazitätsgrenze des Ökosystems erreicht. Ob das jetzt daran liegt, dass keine Nahrung mehr gefunden wird oder ob es eben Fressfeinde gibt, die diese Population dann eindämmen. Und gibt es ganz im Gegenteil tatsächlich ja oft auch Tierarten, ich weiß nicht, ob der Waschbär jetzt dazugehört, aber es gibt tatsächlich Tierarten, die dann tatsächlich sogar die Fortpflanzung hochregulieren können und sich noch öfter reproduzieren, wenn tatsächlich dann zu großer Prädationsdruck auf sie ausgeübt wird. Ich persönlich neige dazu, dass diese Ressourcenknappheit die Populationen früher oder später ohnehin regulieren wird. Solange da also keine Zufütterung von Tieren erfolgt, ist es in der Biologie eigentlich so, dass die Natur und die Ressourcenverfügbarkeit die Population automatisch regulieren wird. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst zu dem Thema.
Ja, es ist im Prinzip, es gibt ja auch gesellschaftlich noch ein paar andere Akteure, die da auch mit debattieren. Und es ist bei der Debatte ja im Prinzip so Tierrecht oder Tierschutz, was noch ein bisschen verbreiteter ist, spielt ja im Prinzip kaum eine Rolle bisher. Und das sind natürlich auch Akteure, die eigentlich gesellschaftlich durchaus ein Mitspracherecht haben. So ist es jetzt nicht. Und das sind auch zum Schluss natürlich irgendwo auch ethische Fragen, auf die es da eigentlich hinausläuft. Ne? Und ich finde, es wird dann doch sehr wenig über Ethik gesprochen, was dieses Themenfeld angeht. Also das heißt eine Umweltethik, vielleicht auch Tierethik, wenn es um solche Arten geht. Und hauptsächliche Mitspracherecht wird da momentan eigentlich eher so vom Naturschutz und dann halt noch irgendwie zur Jagd hin irgendwie geführt. Und das ist natürlich auch fraglich, ob diese Gruppen in der Lage sind, irgendwie ein ausreichendes Bild irgendwie zu bewerten, was das angeht. Ne? Also das heißt, ich würde eigentlich niemals einem Akteur zutrauen, dass er alles rundum bewerten kann und dass das automatisch richtig ist, was man dort tut. Und bin eigentlich sowieso immer dafür, dass man ja im Prinzip andere gesellschaftliche Gruppen damit ins Boot holt. Und bei diesen ganzen Debatten um Invasivität und Invasionsbiologie, da muss ich sagen, dass mir die Forschungsfragen teilweise wirklich so wenig gefallen, beziehungsweise ich halt wirklich auch sehe, dass viele Fragen unbeantwortet bleiben, strukturell unbeantwortet bleiben. Und ich eigentlich momentan in vielen Fällen Dinge sehe, die ich so gar nicht als Biodiversitätsforscher stützen könnte. Also auch nicht sagen könnte, macht es jetzt zum Beispiel Sinn, irgendwie über die nächsten Generationen hunderte von Tieren da irgendwie abzuschlachten, um irgendetwas aufrechterhalten zu wollen, was sich nicht aufrechterhalten lässt.
Ja.
Also das heißt, absolut. Die Baseline von damals wird man nicht herstellen können und man wird sie nicht verteidigen können. Ich habe jetzt im Prinzip häufig durch Literatur geschaut und versucht, Belege dafür zu finden, ob invasive Arten nochmal irgendwo ausgerottet werden konnten und damit der Ursprungszustand wiederhergestellt werden konnte. Das Einzige, was ich jetzt ungeprüft vorliegen habe, was ich nur mal als Zuschrift bekommen habe vor einer ganzen Weile, auf damals war es, glaube ich, gerade der Übergang zwischen Twitter und X, ist, dass im Prinzip die britischen Inseln das irgendwie mit dem Nutria hinbekommen haben, durch eine sehr starke Jagd, das irgendwie einzudämmen. Da haben wir aber eine Inselsituation vorliegen.
Und ein relativ großes Säugetier, ne?
Und ein großes Säugetier, genau. Und die sind wirklich systematisch hin und haben jedes Tier abgeknallt, was da irgendwie existierte. Und das ist halt für mich auch eine Frage, ist es gerechtfertigt? So, ne? Also ist es okay, wenn man das so tut? Ist das ein Beispiel, was man jetzt auf die aktuelle Situation irgendwie übertragen kann bei uns? Weil ich kenne bei uns kein Beispiel, wo das gelungen ist. Und ich finde insbesondere bei den Insekten, wir haben beim letzten Mal schon mal über die asiatische Hornisse, Vespa velutina, in der Unterart Nigritorax, wie sie jetzt bei uns vorkommt, gesprochen, was da an Geldern ausgegeben wird, um momentan die Nester dieser Arten, dieser Art zu entfernen und im Prinzip diese Sachen einzudämmen. Das ist komplett sinnfrei. Also es ist wirklich, wenn man das bewertet, macht es einfach keinen Sinn. Es gibt keinen messbaren Grund, weshalb man sagt, dass eine Eindämmung und ein Entsorgen und Verbrennen einzelner Nester oder so in irgendeiner Form eine Auswirkung hätte, diese Art wirklich einzudämmen. Das ist irgendwie eine Märchenvorstellung und die basiert nicht auf Daten. Und da werden einfach wirklich Dinge umgesetzt, wo man wirklich sagen muss, wenn es wirklich gar keine Aussicht gibt auf irgendeine Form von einer sinnvollen Regulation, warum wird das getan? Also wo ist die Begründung? Und das finde ich eigentlich ganz wichtig und sehe das wirklich in vielen Bereichen so. Also ich finde, das ist ein Themenfeld, da wird irgendwie zu wenig drüber diskutiert. Und vor allem zu schnell Stimmung zugemacht, auch medial. Also man muss auch wirklich sagen, dass ich hier einfach sehe und auch wenn das im Prinzip auch nicht gefällt, vielleicht auch dem Journalismus nicht gefällt, dass man da auch wieder Dinge über einen Kamm schert, weil auch einfach unterschiedliche Qualitäten da sind. Aber selbst wenn man sich das anschaut und schaut sich Berichterstattung in der Tagesschau oder sonst was an, ist das, was da an Wertungen teilweise durchgeführt wird für einzelne invasive Arten, einfach nicht korrekt. Das ist kein Wiedergeben von einem Sachstand, sondern das ist im Prinzip ein Vorgeben einer Sichtweise, wie man diese Dinge einzustufen hat. Und das ist nicht in Ordnung, weil das entspricht nicht irgendeinem wissenschaftlichen Konsens, sondern es entspricht im Prinzip beispielsweise der Pressemitteilung einer Behörde oder sowas. Und man hat dann eine Vollzugsbehörde oder eine Fachbehörde im Prinzip, die so eine Einstufung durchführt. Und das finde ich nicht okay, dass das irgendwie grundsätzlich die Annahme ist, so hat das jetzt zu sein. Also das finde ich ganz schwierig bei den invasiven Arten. Also für mich echt ein schwieriges Thema.
Ja. Okay, ich glaube, damit haben wir viele Themen angesprochen, die ihr euch gewünscht habt und hoffentlich einfach mal einen etwas größeren, detaillierteren Einblick gegeben in dieses doch sehr komplexe Thema. Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen? Ist der Waschbär die Art der Woche oder hast du noch was anderes mitgebracht?
Ich würde noch eine Art der Woche gleich erküren dazu. Aber noch ganz kurz, weil letztlich, das ist das Wichtige, wie gehst du momentan damit um, wenn du irgendwo zum Beispiel Dinge erfasst, zum Beispiel Planktongesellschaften, und du siehst dann, dass da eine ursprünglich nicht heimische Art dabei ist, dann, also bei uns ist da einfach eine Bewertung, so, das ist halt einfach Bestandteil dieses Ökosystems und dieser Erfassung, und da gibt es gar keine Wertung oder Empfehlung, weil das ist halt, wie es ist. Ja. Also wenn ich irgendwelche Insektenproben habe, da sind so viele Insekten drin, die hier vor 30, 40 Jahren gar nicht vorkamen. Ja. Aber ich werte nicht, in meinem Bericht steht nicht drin, im Prinzip, was Empfehlungen sind, wie man irgendwie diese Arten managen könnte, sondern das ist eine aktuelle Bestandsaufnahme.
Und zumindest beim Plankton auch einfach unmöglich, würde ich jetzt mal behaupten. Ja.
Das denke ich mir. Aber da gibt es wahrscheinlich auch eine Reihe von Arten, die irgendwie verschleppt worden sind in unterschiedlichen Seen, oder?
Ja, zumindest, wie heißt es denn auf Deutsch? Müs ist der, das ist irgendein Süßwasser. Wie heißen die denn auf Deutsch? Schwebegarnelen.
Schwebegarnelen. Genau, die Müses sind das, ne?
Müses, genau, ja, genau. Ja. Die Schwebegarnelen, ja. Also, unmöglich, wie will man die denn aus dem System wieder rauskriegen? Es ist interessanterweise gibt es eine ganz tolle Studie tatsächlich zu, an dem See, in dem ich geforscht oder an dem ich gearbeitet habe, nicht am See geforscht, und tatsächlich meine Zeit im Labor da verbracht, in den USA, an der Flathead Lake in Montana. Richtig, wieder ein Paradebeispiel von Kopfschütteln und einfach, was Biologen oder was Entscheidungsträger sich damit mal so einfallen lassen. Und zwar haben sie erst einen Fisch eingeschleppt, damit die Fischer mehr zu fischen haben und da mehr Erträge sind. Und
mit einer guten Story.
Ja. Und dann haben sie sich gedacht, Mensch, der braucht ja auch irgendwas zu essen, ne? So, jetzt lass uns doch mal die Schwebegarnelen noch einführen. Weil dann hat er doch richtig viel zu mampfen. So, Problem ist allerdings jetzt, dass sie sich nicht darüber klar gemacht, oder nicht darüber keine Gedanken gemacht haben, dass diese Schwebegarnelen vertikal wandern. Das heißt, die sind in der Lage, von unten nach oben in einem See zu wandern und damit dann visuell jagenden Fischen aus dem Weg zu gehen tagsüber. So, und genau das konnten die in dem See nicht machen, wo sie sie hergeholt haben, weil der See einfach zu flach war. Der Flathead Lake, jetzt muss ich einmal lügen, wie tief er tatsächlich ist, oder einmal kurz googeln. Moment, hat 113 Meter Tiefe. So, Thomas, was denkst du? Sind die Schwebegarnelen in der Lage, den Fischen auszuweichen? Ja oder nein?
Ja, definitiv.
Ja, definitiv. Ohne also viel drüber nachzudenken, genau das ist passiert. Schwebegarnelen haben sich natürlich in die Tiefe verzogen, während der Fisch oben immer noch nichts zu mampfen hatte. Und jetzt haben sie ein Riesenproblem mit den Schwebegarnelen in dem See. Der Fisch ist übrigens nicht mehr da, weil hatte dann nicht mehr genug zu essen. Und das ist dann wieder ein tolles Beispiel dafür. Und wie kriegt man diese Schwebegarnelen raus? Das ist in so einem Riesensee bei so einer Tiefe. Es ist schier unmöglich. Also ja.
Absolut.
Kann man einfach nur so hinnehmen und so akzeptieren.
Genau, und letztlich ist das natürlich so ein bisschen diese interessante Situation, ne? Warum sind ein paar gesellschaftliche Akteure davon befreit, neuartige Organismen einführen zu dürfen? Warum müssen die dafür nicht finanziell gerade stehen, wenn man irgendwie sowas durchführt, sondern das wird dann, so ein Management wird dann letztlich mit unseren Steuergeldern gemacht, ne? Das muss man ja auch sagen. Und das haben ja durchaus auch Personen oder Wirtschaftszweige manchmal zu verantworten, ne? Genau, aber es ist ein Thema, wo ich wirklich sagen muss, es bleibt wahrscheinlich relativ unbefriedigend, weil ich hab keine guten Antworten auf diese Fragen. Ich denke, bei dir ist eben auch rausgeklungen, zu viel Rat kann man dann nicht machen. Nein. Und man muss sich vielleicht wirklich so ein bisschen damit abfinden, dass sich Dinge einfach wandeln und wir den Wandel zur Kenntnis nehmen müssen und können diesen Wandel nicht aufhalten und nicht beeinflussen in irgendeiner sinnvollen Form. Und wer das Gegenteil behauptet, schickt mir bitte Studien dazu, die das Ganze belegen. Denn das ist das große Problem. Es gibt enorm viel hitzige Diskussionen auch auf Fachtagungen irgendwie, die im Naturschutz irgendwie da sind. Und zum Schluss sind es Meinungen, die da aufeinander prallen. Und man merkt dann immer, dass man zum Schluss wirklich bei versucht selbst nur noch per Logik zu argumentieren. Und ich merke bei mir immer, wenn ich anfange, wirklich nur noch per Logik, ohne irgendwelche Messungen zu argumentieren, dann bin ich auch an einem Punkt angekommen, da macht die Diskussion gar keinen Sinn. Ne? Also nee, das heißt, stimmt. Das sind dann zum Schluss Sachen, die lege ich mir dann als Argument zurecht. Mein Gegenüber legt sich irgendwelche Logikargumente zurecht. Und da gibt es irgendwie zum Schluss eigentlich keine gemessene Grundlage, die das irgendwie gerechtfertigen würde. Und das, meines Erachtens, sind das wirklich dann immer Themen, das sind eigentlich ethische Fragen, weil man eigentlich immer merkt, man dreht sich um ethische Fragen ewig, weil man dazu einfach nicht gewohnt ist, sich ethisch damit auseinanderzusetzen und kann keinen Konsens finden zusammen, weil man einfach unterschiedliche Ansichten hat.
Genau. Absolut. Wen hast du uns denn als Art der Woche mitgebracht? Das ist auch eine invasive Art.
Ja, in der Tat. aber eine, da ist es eher dann doch wieder egal, dass sie invasiv ist.
Ach so, ist nicht so ein Sympathieträger wie der Waschbär, ja?
Genau, und es gibt keine wirtschaftlichen Schäden für den Menschen oder sowas. Also diese Art ist per Definition, was man wissenschaftlich betrachtet, eigentlich invasiv, hat aber nicht wirklich negative Auswirkungen. Außer, dass sie Teil vom Ökosystem geworden ist. Aber ich habe gerade ein Interview gehabt vor, ich glaube, einer Woche oder so, mit Radio Essen. Und die hatten eine ziemlich interessante Fragestellung, über die ich selbst noch gar nicht so nachgedacht hatte, aber die mich seit Jahren begleitet in meinen ewigen Spaziergängen dann irgendwie. Und zwar haben die bei Radio Essen mich gefragt, was ist denn momentan alles los mit den Insekten, die in die Wohnungen eindringen, weil sie da überwintern möchten? Können wir da mal drüber sprechen? Und ich habe gesagt, selbstverständlich können wir da drüber sprechen. Ich gucke mir das ja in Essen die ganzen letzten Jahre hier überall an. Und das Interessante ist, dass die Arten, die in die Wohnungen eindringen, um da überwintern zu wollen, mittlerweile fast ausschließlich in den Großstädten im Prinzip neobiotische Arten sind. Das ist sehr interessant. Okay. Also wir hatten eben schon den asiatischen Marienkäfer, Ammonia axyridis. Der ist insbesondere da, wo der gerade aufgetaucht ist, die ersten 10 Jahre, wo der hier war, teilweise in 100 Scharen an einzelnen Hauswänden unterwegs gewesen. Es gab sogar 1000 Scharen. Und das lag daran, dass auch die ganzen regulierenden Parasiten im Körper noch gefehlt haben, die dann teilweise nachgekommen sind und das Ganze wieder so ein bisschen in eine geregeltere Bahn gebracht haben. Aber auch heute hat man eigentlich immer, genau jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, in den Tagen, wo die Sonne schön scheint, dann sieht man plötzlich diese Marienkäfer, wie die sich an den einzelnen Häusern dann einfinden. Und die machen das, was ganz viele Insekten machen um diese Jahreszeit. Die suchen einfach witterungsgeschützte Bereiche, in denen sie überwintern können. Und in freier Natur, freier Wildbahn sind es im Prinzip irgendwelche Spalten an Felsen oder halt auch unter der Borke von Bäumen oder so. Und unsere Häuser sind eigentlich noch idealer, weil die sind ja so gemacht, dass sie innen trocken sind und dass sie innen warm sind. Und der findet sich da ein. Also das heißt, die mittlerweile überall häufigste Marienkäferart im Siedlungsbereich. Dann gibt es im Prinzip die, jetzt muss ich überlegen, Haliomorpha halis. Ich glaube, sie heißt graue Baumwanze. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Die deutschen Namen sind da manchmal nicht so präsent. Das ist eine Wanzenart, die aus dem asiatischen Raum stammt, die ebenfalls, die geht an enorm viele Pflanzenarten und die überwintert ebenfalls an Gebäuden und in Gebäuden und dringt darin ein und die kann man momentan wirklich an vielen, vielen Stellen beobachten. Und dann die Art, die ich zur Art der Woche küren würde, und zwar ist das die amerikanische Kiefernwanze.
Okay.
Leptoglossus occidentalis. Das ist eine sehr auffällige große Wanzenart. Und zwar ist es so, dass die insgesamt so knapp 2 Zentimeter groß ist und die Hinterbeine sind im hinteren Bereich ganz auffällig verbreitert, fast so blattartig. Die hat ein schönes marmoriertes braunes Muster obendrauf, unterschiedliche Brauntöne und auch so Zacken, die sich im Prinzip so bilden. Eine ganz typische Erscheinung. und ist aber mit den 2 Zentimetern sehr groß für Insekten, die hierzulande dann im Prinzip plötzlich in irgendwelchen Wohnungen auftauchen. Und deswegen gibt es momentan sehr viele besorgte Menschen, wenn diese Wanze irgendwo auftaucht, die dann denken, das ist irgendwas Gefährliches oder sonst was. Es ist aber tatsächlich einfach nur eine Wanzenart, die aus Nordamerika bei uns eingeschleppt wurde und die hier im Prinzip vorkommt und fast überall als Besucher in Häusern auftreten kann. Und bei uns ist die Art eigentlich so seit 2018 in Anzahl da. Ich habe 2008 meine ersten in Kroatien gesehen. Da war ich damals sehr begeistert, weil ich die von uns quasi gar nicht kannte. Und diese sehr warmen Sommer vor ein paar Jahren, die haben halt wirklich zu einer sehr großen Ausbreitung dieser Art geführt. Also das heißt, die kann vielfältig entdeckt werden. Und das ist sehr interessant. Es gibt natürlich auch einzelne Studien, die Sorge damals dadurch hatten. Also das heißt, in den USA wird diese Art beispielsweise auch als Schädling eingestuft. Und zwar geht es da um Saatgut von Koniferen. Da hat man dann der Art im Prinzip vorgeworfen, dadurch, dass sie im Prinzip an Zapfen saugt, dass sie eigentlich dann den Ertrag mindert, den man im Prinzip mit dem Saatgut irgendwie erreichen könnte, weil dann doch einige leergesaugte Samen in den Zapfen abgestorben sind. Und bei uns spielt das Ganze aber natürlich gar keine Rolle. Also hier werden keine Pinienkerne angebaut. Wir haben im Prinzip sehr wenig, was wir insgesamt so mit Koniferen an Ertrag haben, außerhalb von Holz. Und deswegen stört diese Art hier dann auch nicht und wird natürlich dann auch nicht als invasiv eingestuft, obwohl sie das natürlich eigentlich ist. Also das heißt, während man in anderen Bereichen sie dann durchaus als schädigend empfindet und halt auch argumentiert, sie schädigt im Prinzip dann halt diese Dinge im Wesentlichen für die Belange des Menschen, aber dann halt auch um irgendwie einzelne Samen im Prinzip einschränken, damit im Prinzip die Vitalität von Beständen oder sowas potenziell einschränken. Also das heißt, man könnte sie hier wahrscheinlich dann irgendwie so einstufen, aber ich habe das Gefühl, dass viele Arten, die an Pflanzen leben, die nicht irgendwelche Pflanzen fressen, die menschlich relevant sind, dass die dann gar nicht als invasiv gelten. Also so sieht das irgendwie ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob du da auch so ein ähnliches Gefühl hast oder ob du, kennst du ein Beispiel für irgendeine Phytophage-Art, die nicht irgendwie eine Pflanze aus der Landwirtschaft besiedelt oder so und die dann als schädigend empfunden wird? Wahrscheinlich nicht, oder?
Wahrscheinlich nicht, aber ich muss auch gestehen, dass ich da nicht das Maß aller Dinge bin, weil meine Kenntnis zu Pflanzen wirklich ausbaufähig ist.
Okay. Ja, es sieht bei mir genauso aus. Ich überspiele das einfach nur immer. Okay. Ich kenne immer nur die Pflanzen, die für Käfer wichtig sind. Irgendwie entsprechenden Rüsselkäfer dran leben, da muss ich auch die Pflanzen kennenlernen. Aber ansonsten
meine einzige Pflanzenkenntnis ist bei Phytoplankton.
Genau. Und deswegen, also ich würde sagen, entweder habt ihr vielleicht schon selbst eine amerikanische Kiefernwanze entdeckt oder ihr entdeckt in der nächsten Zeit noch eine. Sie ist sehr auffällig, wie gesagt, sehr gut erkennbar, von der Größe her gar nicht verwechselbar, momentan auch an den Häusern nicht. Und falls ihr irgendeine davon entdeckt bei euch, verlinkt uns gerne in Social Media und zeigt uns den Fund. Ich gehe auf jeden Fall die nächsten Tage auch mal auf Suche. Vielleicht entdecke ich eine. Sobald ich eine finde, mache ich ein Foto und reiche das auf jeden Fall auch noch nach.
Sehr gut. Okay, dann haben wir es, oder? Ich muss noch eine Sache loswerden.
Ja.
Thomas, der Igel.
Was ist mit dem Igel?
Als potenziell gefährdet eingestuft. Ich muss sagen, als wir wissen es, als großer Igel-Fan hier, das hat mich wirklich getroffen. Also ich wahrscheinlich wird es vielen von uns irgendwie so gehen, dass wir so Tiere irgendwie haben oder so oder Arten, Pflanzen von mir aus auch. Soll ja hier kein Podcast gegen Pflanzen sein. Auch Pflanzen sind toll. Der Igel, wenn man sich das vorstellt, was bedeutet denn das jetzt potenziell gefährdet eingestuft, ne? Ist es dann tatsächlich vielleicht mal so, dass wir in 20, 30 Jahren kein Igel mehr haben? Das wäre für mich Das sind immer so Momente, da trifft es mich wirklich, wirklich hart, wo ich mir denke, in was für einer Welt leben wir denn, wenn wir den Igel nicht mehr haben? Das ist dann, und wir haben so viele Arten schon verloren, wo es anderen Menschen vielleicht irgendwie so geht, die dann irgendwie sagen, ey, wir haben diese Art einfach nicht mehr, was machen wir denn? Und das, muss ich sagen, war wieder so ein Moment, wo ich echt dachte, ey, wir tun einfach nicht genug. Es ist nervig, es ist zum Kotzen. Ich entschuldige mich für meine Sprache, aber das ist dann bei so Sympathieträgern wie bei mir, dem Igel, einfach wieder, es ist so schnell, es ist so rapide, wie viele Tiere auf dieser Liste stehen, wie viele Arten auf dieser Liste stehen. Und es tut sich nichts.
Das war die aktuelle Fassung der IUCN Red List, ja. Ne, die da, ja. Genau, das heißt, das ist bei uns, wäre das umgerechnet die Vorwarnliste dann als Kategorie. Und das ist eine Kategorie, die im Prinzip sagt, dass diese Art, wenn sich die Situation nicht ändert, im Prinzip, dass die sehr bald gefährdet ist. Ja. Und wir hatten den Igel ja schon mal als Art der Woche und hatten über diese vielfältigen Probleme gesprochen. Und das ist echt eine Schwierigkeit, für den irgendwie in diesen Landschaften klarzukommen. Und man muss wirklich noch sagen, durch dieses ganze Zufüttern, Aufpäppeln, sich um den kümmern, haben wir in den Städten noch so viele Igel wie sonst nicht mehr. Das heißt, das sind absolut in den Siedlungsräumen hochgeschraubte Situationen, wo es denen sehr dreckig geht. Also das heißt, lebenswert ist das für viele Igel nicht mehr, weil die ganz, ganz multiple Schwierigkeiten da im Prinzip erfahren. Und da haben wir noch das Gefühl, es sind dann viele Igel da, weil man dann eben das Leid da sehr häufig sieht. Wenn man aber dann halt diesen Siedlungsraum verlässt, dann geht diese Zahl plötzlich drastisch zurück und man hat da im Prinzip viel weniger, weil diese ganzen Bedingungen in den Siedlungen da komplett fehlen. Und Igel im Prinzip, eigentlich brauchen die gut funktionierende Bodengesellschaften, was wirbellose Tiere angeht und vor allem große Laufkäfer. Das ist der absolute Schmackofatz für Igel.
Da wärst du auch dafür.
Ja, absolut. Aber da, wo mehrfach im Jahr gemäht wird, ist nichts mit irgendeiner guten Nahrung für den Igel. Das muss man schon sagen. Ne? Also das heißt, eine Maat sorgt eigentlich schon dafür, dass diese Arten, die teilweise 2 Jahre Entwicklung brauchen bei den Insekten, bis sie dann überhaupt fertig als Vollinsekt entwickelt sind. Wo hat man denn heute Flächen im Prinzip auch im Siedlungsraum, die dann mal 2 Jahre nicht gemäht werden oder 3? Ne? So, und das müsste man dann wirklich einfach regelmäßig haben, irgendwelche Bereiche, die ja im Prinzip wirkliche Refugien sind. Und momentan sieht man das nicht. Und wenn man das Ganze hat, dann besteht das auch nur für eine kurze Zeit. Ne? Und dann nach wenigen Jahren wird diese Fläche dann wieder umgewälzt oder anders genutzt oder dann doch nochmal gemäht. Und wir brauchen Kontinuität und Ruhe auf unterschiedlichen Flächen. Und das brauchen auch die Igel. Da bringt auch, ich hab eine lieb gemeinte Aktion irgendwie in einem Ruhrgebiet gesehen, wo dann so Laubhaufen auf so eine absolut blank gemähte Wiese geworfen wurden mit der Begründung, wir tun hier was für den Igel, und dann haben die das schäbige Platanenlaub also von so einer Baumart, die so gar keinen Mehrwert hat in irgendeiner Form, wo diese Blätter kaum zersetzt werden von irgendwelchen Mikroorganismen, so auf einen Haufen geworfen, haben sich dann fröhlich in diesen Haufen reingeschmissen, wir tun hier was für die Igel und keine Ahnung was so. Also der Igel interessiert sich einen Scheiß für euren Laubhaufen. Wenn, braucht ihr einen schönen Laubhaufen auf einer Fläche, die wirklich dem Igel gerecht wird. Und dazu haben wir viele Dinge verlinkt. Und das ist etwas, was sich eigentlich gut lösen lässt, mit ein bisschen Verstand. Also
Bei Platanen wirst du jetzt aber richtig.
Ich mag Platanen eigentlich ganz gerne irgendwie. Da sind im Winter auch wieder viele Insekten, die da unter dem Borkenschuppen kann man die entdecken. Nee, mir ging es um die Menschen, die diesen Laubhaufen da produziert haben, wo ich war komplett fassungslos. Aber ich teile das nicht. Ich wollte das jetzt nicht in Social Media vorführen. Aber das war so eine Aktion, wo ich wirklich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also wieso das Gefühl so weit weg ist von einer realistischen Situation, dass man total lieb gemeint eigentlich, also sich Leute zusammentun, fegen Laub zusammen, schmeißen das auf einen Haufen auf einer Fläche, die so uninteressant ist wie keine andere Fläche auf diesem Planeten und denken dann so, jetzt haben wir es hier geschafft und haben was Positives gemacht. Ich habe ähnliche Sachen nur noch bei Sandarien gesehen. Also so irgendwelche Sandbeete oder so, die dann irgendwo angelegt wurden, wo dann Schilder dran kommen, wer da alles lebt, und niemanden, den ich da auf den Schildern gesehen habe, keine Art, wird dort irgendwann jemals leben. Es tut mir wirklich leid. Ne? So, das ist irgendwie so surreal manchmal. Und am besten sind einfach Flächen, wo wir wirklich einfach Ruhe zulassen. Und das heißt nicht, dass wir uns da nicht mal entspannt zusetzen können und können uns selbst mal ins Laub legen oder sowas dann halt. Oder im Sommer mal irgendwie auf eine Decke in den Schatten legen oder so in die Ecken. Das ist alles gar kein Problem. Aber Flächen, wo man rotierende Messer drüber führt, das ist, es ist schwierig. Es bleibt schwierig, genau.
Ja.
Ja.
Also in dem Sinne haben wir es für heute.
Alles klar. Und es tut mir natürlich leid. Ich hoffe nicht, dass irgendeine Person zuhört, die diesen Laubhaufen damit... aber es ist ja wirklich lieb gemeint gewesen. Ne? Aber ja. Ist so, wenn ich auf einen Fußballplatz gehe und da Platanenlaub zusammenschmeiße, dann hilft das keinem Igel. Und in etwa so war es auch mit dieser Situation.
Ach Mensch. Ja.
Ja. Gut, okay. Gut. Dann also euch dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns natürlich wie immer über Rückmeldungen zur aktuellen Folge in Social Media freuen. Und gleichzeitig erreicht ihr uns per E-Mail, die in den Shownotes zu finden ist. Und das, was uns auch sehr freut, mittlerweile haben wir einige Bewertungen von euch erhalten auf den unterschiedlichsten Plattformen. Lasst uns gerne, wenn euch die der Podcast gefällt, überall eine Bewertung da. Das hilft uns mit der Sichtbarkeit weiter. Und die Leute sehen auch, ob sie auf interessante Inhalte einen interessanten Podcast stoßen oder nicht. Und mit diesen Worten möchte ich eigentlich dann für heute mich verabschieden.
Und ich möchte noch sagen, wir haben letztes Mal gesagt, die erste E-Mail, ne, die wir bekommen, das war der liebe Carsten. Vielen lieben Dank dafür.
Danke, Carsten.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.